Moin und willkommen zur heutigen 11. Sendung von Map the Gap, soziale Arbeit im Dialog. Thema heute ist eine kollaborative Stadtteilforschung mit dem Titel Polizei, Taskforce und Racist Profiling auf St. Pauli. Stimmen aus dem Stadtteil. Die untersucht hat, wie Bewohnerinnen und Betroffene von häufigen Polizeikontrollen die Situation auf St. Pauli erleben und bewerten. Anlass des Forschungsprojektes war die stark gestiegene Polizeipräsenz im Kontext der sogenannten Taskforce Drogen, der Hamburger Polizei in den letzten Jahren und die damit einhergehende Kritik aus dem Stadtteil. An dem Projekt waren viele verschiedene Personen beteiligt, darunter Sabine Stövesand und Evtimia Panagiotidis, beide Professoren an der HAW Hamburg, Steffen Jörg von der GWA St. Pauli, Simone Borgstede, Wissenschaftlerin und engagierte Nachbarin, Moana Kamann, Masterstudentin an der HAW, Rasmus Rienicke, engagierter Nachbar, und unterstützend waren auch Sarah Ewald und Anna Bialas und weitere engagierte Nachbarinnen aus dem Stadtteil beteiligt. Die Ergebnisse wurden im November 2023 bereits auf einer Pressekonferenz an der HAW Hamburg vorgestellt. Diese stellen dem restriktiven Polizeieinsatz soziale Konzepte entgegen. Eine zentrale Empfehlung lautet: Die Abschaffung der Taskforce Drogen und stattdessen signifikante Investitionen in mehr soziale Arbeit. Im folgenden Interview sind Steffen Jörg und Moana Kamann unter anderem zur Entstehung und Vorgehensweise der Stadtteilforschung zu hören. Das Interview ist in mehrere Teile aufgeteilt, dazwischendurch ebenfalls Ausschnitte aus der Pressekonferenz zum Beispiel zu den Ergebnissen eingespielt werden. Hier folgt erstmal der erste Teil vom Interview.
Genau, dann fange ich einfach mal an mit der ersten Frage. Genau, wir sind ja heute tatsächlich in den Räumen von der GWA, also da, wo die Stadtteilforschung auch stattgefunden hat. Und genau, ich begrüße erstmal die Gäste von der heutigen Sendung. Wie schön, dass ihr jetzt in der Radiosendung mit dabei seid. Und genau, bevor wir inhaltlich einsteigen, mögt ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen und erzählen, was ihr so macht oder mit was ihr euch gerade so beschäftigt.
Nochmal. Genau, ich erstmal vielen Dank für die Einladung hier in die Sendung. Mein Name ist Steffen Jörg und ich bin Mitarbeiter bei der GWA St. Pauli. Und der Arbeitsbereich, den ich hier habe, der heißt Stadtteilarbeit, Stadtteilpolitik. Und im Prinzip geht es eigentlich sozusagen um Themen und Belange der Nachbarschaft hier. Und unser Arbeitsansatz eben auch ist, der gemeinsam mit NachbarInnen versucht, Themen zu behandeln, bestimmte Problematiken anzugehen oder Verbesserung des Lebensumfelds sozusagen zu erwirken. Und ganz lange und auch bis jetzt ist natürlich eines der größeren Themen ist hier die sogenannte Gentrifizierung, aber auch zunehmend seit einigen Jahren, und das ist ja auch der Inhalt heute von der Sendung, ist es auch sozusagen die hohe Polizeipräsenz und die Auswirkungen auf Menschen hier im Stadtteil, der uns und die NachbarInnen hier sehr viel beschäftigt.
Genau, ich bin Moana Kamann, ich studiere im Master an der HAW Hamburg, bin unter anderem Redaktionsassistent bei der Zeitschrift Die Widersprüche, Mitglied im Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit und studentische Hilfskraft in einem Forschungsprojekt zur Kooperation zwischen Heimerziehung und Polizei und habe aber auch mein Schwerpunktpraktikum im Bachelor Soziale Arbeit in der GWA St. Pauli gemacht und bin auch seit jetzt einem halben Jahr Anwohnerin hier auf St. Pauli. Quasi dreifache Funktion. Genau.
Ja, genau. Ich kann ja auch noch einmal kurz was zu mir sagen. Ich bin Anna Hampel. Ich mache heute die Moderation und ich studiere auch im Master Soziale Arbeit an der HAW und bin jetzt so auf der Zielgerade, bald meinen Masterabschluss zu machen. Genau. Und bin auch noch in Forschungsprojekten aktiv und genau. Und ich freue mich heute total auf das Interview und bin mal gespannt, was wir alles so besprechen. Und genau, in der Stadtteilforschung, über die wir heute sprechen, die hatte ja den Titel Polizei, Taskforce und Racist Profiling auf St. Pauli. Und die Frage, die ihr hattet, war ja, wie Bewohnerinnen und Betroffene von häufigen Polizeikontrollen die Situation erleben und bewerten. Und könntet ihr einmal zu Beginn erzählen, wie ihr den Begriff Racist Profiling versteht oder genau, wie ihr den in der Forschung verwendet habt?
Genau, also Profiling ist ja sozusagen eine polizeiliche Praxis, um Verdächtige zu beschreiben und dadurch irgendwie feststellen zu können. Racial Profiling kommt eher aus einer betroffenen Perspektive und damit wurde sozusagen eine diskriminierende Polizeipraxis festgestellt, die eben aufgrund von äußerlichen Merkmalen kontrolliert, also sozusagen diskriminierende Polizeikontrollen. Wir haben uns in dem Projekt dafür entschieden, den Begriff Racist Profiling zu nehmen, weil racial übersetzt sozusagen in Anführungsstrichen rassisch heißt. Und mit dem Racist wollten wir unter anderem, Shori Golian sagt es auch, eben einmal betonen, dass es eben nicht um die wirklich rassifizierten Merkmale geht, sondern um das Rassistische hinter den Kontrollen zu betonen. Genau, dabei wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass eben der Rassismus sich vor allem institutionell und strukturell äußert, also eben festgeschrieben ist in der Institution Polizei. Das wurde auch gerade, das haben wir auch in unseren Forderungen ja schon benannt, vom UN-Menschenrechtsrat kritisiert, dass Deutschland da super weit zurück ist in der institutionellen Bearbeitung von Rassismus und eben aber auch strukturell festgeschrieben, aber natürlich auch auf einer individuellen Ebene. Also es sind immer auch noch einzelne Polizeibeamte, die sich dafür entscheiden, irgendwie rassistisch zu kontrollieren. Das ist irgendwie wichtig. Ja, so vielleicht.
Also quasi, dass der durch den Begriff der Fokus weg von der kontrollierenden Person hin zu eigentlich den rassistischen Polizeikontrollen oder den Gesellschaftsverhältnissen kommt.
Ja, und eben auch nochmal deutlich wird, dass es eben nicht, also es geht da, Rasse ist ein Konstrukt, darum geht es nicht, sondern es geht um den Rassismus dahinter, der da stattfindet. Das ist uns so wichtig an dem Begriff.
Genau, und ich glaube, das ist ja vielleicht daran anknüpfend auch, dass Rassismus ja auch nicht losgelöst passiert, sondern, also dass es ja in einem sozialen Raum stattfindet und der Begriff wahrscheinlich ja auch ein bisschen daran anknüpft, oder? Dass Rassismus halt nicht unverortet stattfindet.
Ja, total, ja. Und was Steffen eben auch schon meinte, Gentrifizierung ist ein Thema hier auf St. Pauli. Das hängt total eng damit zusammen. Hier findet eine Trennung im öffentlichen Raum statt zwischen weißen und schwarzen Personen. Es ist ganz, also die rassistischen Kontrollen bedeuten einfach für unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Sachen. Ja.
Genau, dann vielleicht zur Einordnung. Ihr habt ja, glaube ich, bei eurer Ankündigung so ein bisschen erzählt, dass die stark gestiegene Polizeipräsenz so ein bisschen der Anlass für das Forschungsprojekt war, auch im Kontext der Taskforce Drogen von der Hamburger Polizei. Und vielleicht könntet ihr so ein bisschen erzählen, das ist ja jetzt kein neues Thema, was jetzt gerade erst angefangen hat, so genau, wie eigentlich so der Kontext oder die Vorgeschichte ist oder auch genau, wie die GWA eigentlich schon vorher vielleicht mit diesen Themen sich beschäftigt hat.
Hm. Naja, du hast es ja selber gerade schon gesagt, es ist definitiv kein neues Thema. Also St. Pauli ist natürlich schon seit jeher immer ein Ort gewesen, wo sozusagen viel stattgefunden hat, wo auch viel Kriminalität sozusagen stattgefunden hat. Wir haben so eine Entwicklung in St. Pauli, dass, jetzt nicht ganz sicher, ich glaube 2003 oder 2004 gab es dieses Konstrukt der Gefahrengebiete, also sozusagen eigentlich eine Selbstermächtigung der Polizei, weil die Polizei kann definieren, wo die Gefahrengebiete sind und gibt sich damit selber mehr Rechte. Also die können viel einfacher Platzverweise aussprechen, die können verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen und so weiter und so fort. Also es ist auch aus Demokratiegesichtspunkten ein äußerst fragwürdiges Instrument. Diese Gefahrengebiete heißen inzwischen nicht mehr Gefahrengebiete, sondern gefährliche Orte, weil es tatsächlich vom Bundesverfassungsgericht kassiert wurde und dann, naja, kritische Stimmen sagen, so ein bisschen anders benannt, aber der Inhalt ist immer noch der gleiche oder zumindest sehr ähnlich. Das heißt, diese Sonderrechtszone, diese polizeiliche Sonderrechtszone, die gibt es hier seit Anfang der 2000er. 2016 ist sie dann umbenannt worden in gefährliche Orte und im gleichen Jahr ist auch diese sogenannte Taskforce Drogen etabliert worden. Es ist keine richtige Sondereinheit, sondern es ist eigentlich eine Sonderkonstruktion. Also innerhalb dieser Taskforce Drogen, das ist keine feste Einheit, wie man sich jetzt zum Beispiel das SEK oder ich weiß nicht was vorstellt, sondern es ist ein Konstrukt, wo in dieser Taskforce eben verschiedene Polizeibeamte und Beamtinnen hier eingesetzt werden in diesen. Also es geht ja um St. Pauli, St. Georg und Schanzenviertel. Und spätestens seit diesem Zeitpunkt nehmen wir eine enorm noch höhere Polizeipräsenz im Stadtteil wahr. Und wir waren eigentlich erstmal nur mittelbar damit befasst, weil wir, also das Thema generell von der Veränderung an der Balduin-Treppe sozusagen, da wurden schon immer Drogen verkauft, aber es hat eine Veränderung auch gegeben, wer da Drogen verkauft. Das hat aber auch, und da sind wir bei so einem multithematischen Komplex, das hat auch damit zu tun, Lampedusa in Hamburg, der sogenannte Summer of Migration, sozusagen viele Menschen aus afrikanischen Ländern, die hier in Hamburg angekommen sind, und Illegalisierung und all diese Themenkomplexe spielen damit rein, sodass es eine Veränderung an der Balduin-Treppe gegeben hat von den Menschen, wer verkauft da eigentlich Drogen. Und das hat auch, ehrlich gesagt, zu viel kontroversen Diskussionen hier im Stadtteil geführt. Auch rassistisch aufgeladenen Diskussionen darüber, der schwarze Dealer und jetzt sind ganz viele Schwarze, die da Drogen verkaufen und so. Und damit waren wir immer wieder befasst als Stadtteileinrichtung. Und wir waren dann auch damit befasst, dass uns NachbarInnen aber auch berichtet haben von sehr krassen Polizeikontrollen von schwarzen Jugendlichen, die hier in der Nachbarschaft wohnen und angegangen worden und sehr krass kontrolliert worden. Und das hat uns letztendlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir als soziale Einrichtung müssen uns damit irgendwie befassen oder wollen uns damit befassen, und haben dann 2020 gemeinsam mit 12 anderen sozialen Einrichtungen eine Plakatkampagne gestartet, die hieß so Drogen-Taskforce und nun, und hatte die Forderung, dass man sozusagen sozialpolitische Lösungen braucht statt einem repressiven und oft diskriminierenden Polizeieinsatzkonzept. Das ist dann ehrlich gesagt ziemlich verschluckt worden in Corona, aber das war auch schon unsere Motivation zu sagen, ja, wir haben hier ein Problem, aber das Problem, die Problemanalyse ist unserer Meinung nach und vor allem die Problembehandlung ist eine falsche, und wir wollen reden, wir wollen als soziale Einrichtung hier mit politisch Verantwortlichen in die Diskussion kommen. Genau, das war sozusagen so der Start, wie wir dann damit erstmal mit dem Thema befasst waren. Und in der Vorbereitung beziehungsweise in der Überlegung, die Plakatkampagne haben wir einig gemacht, um den politischen Druck auch zu erzeugen, um dann auch zu sagen, wir möchten gerne mit Innenbehörde oder Leitung der Drogentaskforce oder so ins Gespräch kommen und einen politischen Diskurs darüber führen. So, wie gesagt, das ist alles durch Corona ziemlich verschluckt worden, und nichtsdestotrotz in der Vorbereitung haben wir dann auch überlegt, was sind denn unsere Forderungen? Und eine Forderung war eben zu sagen, wenn die Polizei oder wenn auch sozusagen die Politik hier behauptet, das ist so ein unsicherer Ort, dann würden wir gerne mal wirklich eine Untersuchung auch machen, wie wird das denn wahrgenommen mit der enorm hohen Polizeipräsenz, und bringt das wirklich mehr Sicherheit, und für wen bringt es mehr Sicherheit und für wen bringt es vielleicht auch mehr Unsicherheit? Da gab es dann verschiedene Ereignisse, und es gab auch sozusagen skandalöse Vorfälle, zum Beispiel mit Assad und Musa, zwei schwarzen Jugendlichen, die hier nach einer Kundgebung sozusagen auch sehr krass kontrolliert wurden und auch in Gewahrsam genommen wurden von der Polizei. Das hat alles dazu geführt, dass wir und mit der HW schon länger auch in anderen Themen kooperiert haben, und dass dann der Kontakt zur HW kommt und wir dann gemeinsam entschieden haben zu sagen, lass uns doch hier gemeinsam mal so eine Stadtteilforschung auf die Beine stellen und ins Leben rufen.
Vielleicht noch als Nachfrage für Personen, die vielleicht auch nicht aus Hamburg sind, was diese Taskforce Drogen überhaupt quasi ist oder so, was der Hintergrund davon ist und wen das dann hauptsächlich trifft, also was, wie quasi von Polizeiseite das, also warum das überhaupt angefangen wurde und wie ihr das quasi mitbekommt, zu was das dann vielleicht führt.
Also öffentliches Ziel ist erstmal, also was die Polizei sagt, was es sein soll, ist die öffentlich wahrnehmbare Drogenkriminalität zu bekämpfen. Das ist sozusagen das Leitziel dahinter, offiziell.
Genau, und das ist ja schon, also genau wie Mo jetzt sagt, also das finde ich schon das äußerst Fragwürdige, die öffentlich wahrnehmbare. Also es geht gar nicht, und das unterstelle ich jetzt erstmal, es geht gar nicht darum, sozusagen sich mit der durchaus kontroversen Drogenproblematik auseinanderzusetzen und vielleicht kriminelle Strukturen dahinter. Also man kann sich das jetzt nicht vorstellen, dass die Drogentaskforce so eine Sondereinsatzkommando ist, die dann hier den Drogenring sprengt und macht, sondern es sind wirklich im Minutentakt, da kommen wir vielleicht später noch zu, wenn wir über die Ergebnisse reden, laufen hier Streifen durch die Gegend und kontrollieren quasi das letzte Glied in der Kette, nämlich die Menschen, die auf der Straße die Drogen verkaufen. Und darum geht es ihnen, das zu verdrängen oder das sozusagen, ich würde jetzt ein bisschen zugespitzt polemisch sagen, das aus dem Stadtteil raus zu verdrängen.
Das heißt, dass es eigentlich dann um eine Art Sichtbarkeit geht, wie sichtbar das im Stadtteil ist oder dass es eben nicht mehr so sichtbar sein soll.
Genau.
In dem Sinne?
Ich würde sagen, es ist eine krasse, also wenn man jetzt genau drauf guckt, auch was die Drogentaskforce an Erfolgsmeldungen hat, die haben also sozusagen die Linke macht immer so regelmäßige Anfragen zur Drogentaskforce und kumuliert die Zahlen oder sozusagen macht das seit Beginn. Und es gibt, glaube ich, über 280.000 Personenkontrollen, die stattgefunden haben seit Beginn der Drogentaskforce. Und in weniger als 0,6% der Fälle kommt es zu einem Haftbefehl. Und ich, also meine These wäre, das wird daran nicht aufgeschlüsselt, aber meine These wäre, dass von diesen 0,6% wahrscheinlich noch weniger als die Hälfte es da um Betäubungsmittel geht, also um Drogendelikte. Das heißt, wenn man die Polizei mal damit konfrontieren will und sagen will, was macht ihr denn da eigentlich und es soll hier um Drogen gehen, dann finden sie Kleinstmengen an Drogen. Das heißt, man kann schon sehr kritisch die Frage stellen, geht es hier eigentlich wirklich um Drogen oder geht es hier eigentlich um was anderes, nämlich um einen durchaus heterogenen und auch renitenten Stadtteil, der hier gerade mit repressiven Mitteln clean gemacht werden soll, in Anführungszeichen sicher gemacht werden soll. Und das verbirgt sich, glaube ich, auch hinter dieser Zweckbeschreibung der Drogentaskforce, wenn es darum geht, öffentlich wahrnehmbar. Das heißt, es geht darum, quasi die auf der Straße stehenden Drogenverkauf, dass der nicht mehr da stattfindet, damit dieser Stadtteil ach so schick und hip und sicher ist. Aber es geht nicht wirklich um eine kritische und nachhaltige Auseinandersetzung mit einer Problematik, die man ja durchaus kontrovers diskutieren könnte.
Und das ist ja auch nicht nur das, was wir irgendwie feststellen, also was auch unsere Studie sozusagen total bestätigt, sondern ja auch in anderen Auseinandersetzungen mit Racial Profiling jetzt irgendwie, klar, das wird halt besonders an so Stellen wie eben ein Stadtteil wie St. Pauli, Bahnhöfe, eben Viertel, die irgendwie ja von außen hin irgendwie als problembehaftet stigmatisiert sind. Was da festgestellt wird, ist, dass eben Leute davon betroffen sind, die von Rassismus betroffen sind. Es geht darum, irgendwie Armutskennzeichen zu verbannen. Also Leute, die zum Beispiel Flaschen sammeln, werden irgendwie kontrolliert. Und dadurch, das ist sozusagen die eine Seite. Und die andere Seite ist ja auch, dass eben durch die Polizeikontrollen und durch diese ständige Polizeipräsenz ja überhaupt erst so eine Gefährlichkeit irgendwie konstruiert wird. Also klar, wenn ich irgendwo in einem Stadtteil mich bewege, wo alle 5 Minuten Polizei langläuft, dann muss ich ja automatisch davon ausgehen, die sind ja nicht zum Spaß hier, sondern anscheinend ist es hier richtig gefährlich. Also da wird ja auch ein Bild von einem Stadtteil konstruiert, der so aus Sicht der Nachbarschaft hier überhaupt nicht existiert. Das ist irgendwie auch nochmal wichtig an dieser gefährliche Orte-Diskussion.
Mhm. Und das heißt auch eigentlich, dass diese Verdrängung oder dass das dann auch quasi Diskriminierung, also auch allgemein auch andere Gruppen betrifft, wie jetzt obdachlose Personen oder, also dass es eigentlich ein sehr großes Thema ist. Also ich glaube, beim Hauptbahnhof ist ja die Drogentaskforce, glaube ich, auch, ne? Also die Bezeichnung ist irgendwie Sicherheit auch, also dass es eben sicherer gemacht werden soll.
Genau.
Ja, das, was passiert, ist eben, dass, was Stefan schon meinte, sozusagen die super marginalisierten Gruppen kontrolliert werden, also Sexarbeiterinnen, hier eben Leute, die Drogen verkaufen, rassifizierte Menschen, Armut, Leute, die Flaschen sammeln, also alle Menschen, die irgendwie das öffentliche Bild von einer vermeintlich schönen Stadt irgendwie stören könnten.
Und ich glaube auch, und das ist ja auch unser dringender Appell oder auch was wir zum Beispiel mit dieser Plakatkampagne machen wollen, aus Sicht der sozialen Arbeit gibt es hier genügend dringende Handlungsbedarfe, ja. Und die Wahrnehmung, die wir aber leider haben, ist, dass sozusagen soziale Problemlagen, die es definitiv gesellschaftlich gibt und auch hier im Stadtteil gibt, dass die mit einem repressiven Mittel sozusagen, nämlich mit Polizei und Verdrängung und Wegsperren sozusagen versucht wird zu begegnen. Und was du jetzt angesprochen hast, das ist definitiv so. Wir saßen interessanterweise als Forschungsgruppe in unserer in unserem Forschungsprojekt irgendwann mal im Kolibri zusammen und hatten ein Treffen. Und vor dem Kolibri war eine Person, die war nicht mehr ansprechbar, die war offensichtlich von Armut betroffen, also sah auch eher verwahrlost aus und war sozusagen wahrscheinlich obdachlos, weiß ich nicht. Die war dann plötzlich umringt von 3 Polizisten, wo wir dann rausgegangen sind und gesagt haben, was macht ihr hier? Und versucht haben, mit der Person Kontakt aufzunehmen. Die war aber nicht ansprechbar. Unser Intervenieren hat dazu geführt, dass 5 weitere oder 3 weitere Polizeibeamtinnen dazukommen und sozusagen angegangen sind. Wir sollen die Maßnahmen jetzt nicht stören. Wenn wir hier weiter stören würden, könnten sie uns 2 Wochen in Gewahrsam nehmen, wo ich dachte, hier steht eine Professorin der HAW und ihr wird angedroht, sie 2 Wochen in Gewahrsam zu nehmen. Also es war eine sehr skurrile, sehr absurde Situation. Und da ging es ganz offensichtlich um einen Menschen, der dringend Hilfe gebraucht hätte, und die Polizei sozusagen ihn versucht hat zu kontrollieren, gesagt hat, der hat eine Crackpfeife, das hat sich als falsch herausgestellt. So, also das hat das so verdeutlicht in dieser einen Szene, dass hier mit gesellschaftlich durchaus dramatischen Problemlagen in einer Art und Weise umgegangen wird, wo man aus Sicht der sozialen Arbeit und aus Sicht des gesunden Menschenverstand einmal sagen würde, ist das die falsche Institution. Also da mache ich nicht mal den Polizisten einen Vorwurf, dass sie das nicht können, die sind ja dafür gar nicht ausgebildet, aber dass sie das überhaupt machen, ist doch sehr fragwürdig, so.
Genau, und du hast jetzt schon zum Beispiel die Plakatkampagne angesprochen. Ich glaube, ich weiß nicht, wann das zeitlich war. Ich glaube, ihr hattet auch zum Beispiel so eine Open-Air-Ausstellung auch, die sich mit dem Thema befasst hat, oder?
Die gefährliche Orte-Ausstellung.
Genau, Copwatch hatte eine so eine Plakatkampagne, das war noch eine andere, so eine Ausstellung, wo sie einfach versucht haben oder den Dreh gemacht haben zu sagen, naja, das herrschende Narrativ ist gefährlicher Ort, weil hier sind ganz viele gefährliche Menschen, die Drogen verkaufen und der Ort ist ganz gefährlich, deswegen brauchen wir ganz viel Polizei. Und sie haben einfach mal gefährliche Orte genannt, wo Menschen in Polizeigewahrsam umgekommen sind, wo Abschiebungen stattfinden und Menschen in teilweise den Tod oder zumindest sehr gefährliche Situationen abgeschoben werden und haben versucht, sozusagen diesen Begriff der gefährlichen Orte nochmal aus einer anderen Sicht aufzuladen oder sozusagen zu thematisieren.
Genau. Weil was dadurch ja auch gemacht wird, ist ja die Frage, also es wird ja aufgemacht, für wen wird denn da eigentlich Sicherheit geschaffen und wer ist als dieses vermeintliche Wir im Stadtteil definiert, wer darf sich hier sicher fühlen und wer eben nicht. Und wer wird als gefährlich und als irgendwie anders markiert in diesem Stadtteil?
Und dadurch eigentlich ja auch so ein bisschen eine Art Gegenerzählung oder Gegendiskurs zu schaffen, oder?
Auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, ob das auch ein Ziel allgemein von eurer Forschung insgesamt war, so eine Art eigentlich auch quasi, also erstmal die Personen zu Wort kommen zu lassen und dann auch vielleicht so eine Art Gegendiskurs aufzumachen.
Ja, das war, würde ich sagen, das Hauptziel, vor allem irgendwie die Perspektive der Leute, die wirklich direkt betroffen sind, von den Kontrollen hörbar zu machen und eben aus diesem gängigen Narrativ von, ja, die Polizei muss hier sein, weil hier ist es so gefährlich, irgendwie ein bisschen auszubrechen und das einmal zu erzählen, was das eigentlich auch macht mit den Leuten, jeden Tag das Gefühl zu haben, ich werde kontrolliert, jeden Tag vor die Tür zu gehen und zu wissen, wenn ich mich irgendwie, egal, also das ist ja letztendlich das, was auch in den Interviews immer gesagt wurde, egal wie sich die Menschen verhalten, egal wo sie sich aufhalten, egal wie sie, also auch wenn sie nichts machen, einfach nur rumstehen, sie werden kontrolliert. Also das ist so, ja, das ist uns auf jeden Fall total wichtig.
Genau, und im Prinzip, also sozusagen kommen wir da vielleicht auch schon auf den Punkt, was ist eigentlich dieses Kollaborative oder also sozusagen dieses doch ja Ungewöhnliche, eine Hochschule zusammen mit einer sozialen Einrichtung im Stadtteil, zusammen mit engagierten NachbarInnen. Und für uns alle war natürlich klar, ich glaube, Forschung ist nie neutral und findet irgendwie im luftleeren Raum statt, aber für uns war es klar, dass wir mit dieser Untersuchung auch und vor allem in einen politischen Diskurs intervenieren wollen und mit den Ergebnissen sozusagen zur Diskussion einladen und auch in den politischen Diskurs zu sagen, wie Mo jetzt gerade gesagt hat, auf jeden Fall die Stimmen sichtbar machen, die in der Regel sonst nicht gehört werden und dann aber auch durchaus vielleicht auch provokativ sozusagen, wir haben ja dann auch Empfehlungen sozusagen daraus gegeben, zu sagen, wir wollen, aber das soll jetzt nicht so eine Forschung sein, die dann irgendwo veröffentlicht wird und dann ist gut, sondern wir wollen, dass damit auch was passiert und dass sich real hier auch was ändert. Das ist uns auf jeden Fall unsere große Motivation da drin.
Und vielleicht nochmal ergänzend zu dem Kollaborativen, beziehungsweise eigentlich hatten wir den Anspruch, das noch viel partizipativer zu gestalten. Wir hatten ja auch einen Auftakt-Workshop mit wirklich konkret von den Kontrollen betroffenen Personen. Und der lief auch total super und alle waren total motiviert und haben gesagt, ja, wir dokumentieren jetzt die Kontrollen und arbeiten da zusammen dran und ja, zeichnen das alles auf. Aber dann im Nachhinein, also die Polizei oder die Beamten, die hier kontrollieren, die kennen halt die Leute teilweise mit Namen. Also da wird teilweise schon mit Namen angesprochen. Und sie hatten, also es gab mehrere Berichte, dass danach vermehrt kontrolliert wurde nach diesem Workshop. Und es sozusagen ein Bewusstsein der Polizei darüber gab, dass es Leute sind, die sich wehren wollen. Deswegen konnte das nicht durchgeführt werden. Deswegen ist es sozusagen bei der Kollaboration zwischen HW, GWA und eben engagierten Nachbarinnen geblieben. Aktuell, wir haben bei der Pressekonferenz zum Beispiel ja auch konkret Betroffene aus dem Stadtteil eingeladen und ist auf jeden Fall, also wir haben immer mal wieder so die Idee, auch nochmal was partizipativer zu gestalten und vielleicht nochmal Ergebnisse genauer zu besprechen. Wie wir das umsetzen, ist noch offen gerade.
Genau, vielleicht nochmal als Nachfrage. Woher kommt dieses Community-Forschung oder Stadtteilforschung? Also was ist daran dann so das Besondere und wie hängt das vielleicht auch mit einem kritischen GWA-Verständnis zusammen? Also warum war euch das wichtig, eben so eine Forschung durchzuführen? Oder warum war das das geeignete Mittel für euch?
Wir haben uns natürlich so ein bisschen ausgetauscht auch über die Fragen und haben so bei der Frage gedacht, dass es war schon natürlich irgendwie eine Entscheidung, weil es passiert ja nicht nur einfach so, aber im Grunde hat sich das einfach total organisch entwickelt, weil es so ganz klar war, die GWA ist eben, der GWA wurde von Problemen berichtet, die HAW ist sowieso mit der GWA irgendwie verbandelt und es gibt eben eine total enge Kooperation hier mit den Nachbarschaftsinitiativen, wie zum Beispiel Copwatch, und es war so ganz klar, wir machen das zusammen. Es gibt irgendwie nicht jetzt nur, dass die HAW von außen eben drauf guckt und das ganz klassisch irgendwie beforscht. So partizipative Ansätze werden ja auch immer mehr, gerade in den Sozialwissenschaften. Und dann geht es ja auch tatsächlich darum, eben durch diese unterschiedlichen Perspektiven einen viel breiteren Wissenszugang zu haben. Also bei uns ist auch eben dieser Fokus auf die Betroffenheit wirklich sichtbar zu machen. Also eben nicht nur von außen darauf zu gucken, sondern auch wirklich aus einem Leute, die wirklich was damit zu tun haben, die das tagtäglich erleben, können am besten davon berichten und haben dadurch auch einen ganz anderen Forschungszugang. Das war uns daran auf jeden Fall auch wichtig.
Und wenn du jetzt sozusagen nochmal danach fragst, was aus unserer Kritik, also sozusagen aus so einem GWA-Ansatz, das hatte ich, glaube ich, vorher auch schon so ein bisschen angerissen zu sagen, wir sind ja jetzt auch keine Einrichtung, die dann irgendwie sagt, okay, das ist das Problem und daran müssen wir jetzt was ändern für die Leute im Stadtteil, sondern immer versuchen, gemeinsam mit den Leuten im Stadtteil diese Veränderung mit zu bewirken. Und insofern war es für uns natürlich total passend, mit engagierten NachbarInnen hier das durchzuführen. Das, was Mo gerade schon erwähnt hat, diese erste Idee, also ein Teil des Forschungsvorhabens war ja auch eine Woche lang einfach zu dokumentieren, was die Polizei hier macht an vier verschiedenen Orten. Und das sollte eigentlich auch mit den Betroffenen stattfinden. Hat nicht stattfinden können, wie Mo das gerade skizziert hat. Und wir haben das dann aber quasi in Anführungszeichen selbst organisiert mit 45 NachbarInnen hier aus dem Viertel gemacht, wo wir einfach dazu eingeladen haben, gesagt haben, das wollen wir machen und sehr schnell sehr viele Leute sich gemeldet haben, wir Schichtpläne gemacht haben und dann nach so einem Dokumentationsbogen, den wir gemeinsam entwickelt haben, das dann dokumentiert haben. Also das zeugt auch davon, dass es hier auch einen Bedarf gibt, sich mit der Thematik durchaus kritisch auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, wir als GWA jetzt auch nicht so ein, das wird dann mal untersucht und dann war es das, sondern wenn wir solche Sachen machen, wollen wir immer dann sozusagen auch in die konkrete Auseinandersetzung damit oder in den politischen Diskurs damit, um die Sachen, die hier aus unserer Meinung nach und auch aus der Meinung von NachbarInnen gerade doof laufen oder verbesserungswürdig sind, dass sich daran dann auch wirklich was tut. Und deswegen ist es uns so wichtig, da eine Öffentlichkeitsarbeit mitzumachen. Deswegen ist es auch super, wenn es sozusagen solche Interviews wie jetzt hier gibt, weil wir genau damit sozusagen auch, ich sage jetzt mal, den Finger in die Wunde legen wollen und sagen wollen, da muss sich was dran tun oder was verändern.
Und das heißt vom Vorgehen aber eigentlich auch, dass das, das, was dann beforscht wird, quasi aus dem Stadtteil und von den Personen kommt, die das an euch herangetragen haben.
Genau, also die Initiative, das hatte ich ja gerade erwähnt, das waren Nachbarinnen, die an uns herangetreten und gesagt haben, Polizeikontrolle hier und so krass abgelaufen und mehrere solche Vorfälle, was wir dann aufgegriffen haben und weiterentwickelt haben. Und übrigens auch damit jetzt auch was weitermachen, weil zum Beispiel ein Ergebnis, das ist jetzt nicht zwangsläufig das Ergebnis unseres Stadtteilforschungsprojektes, aber ich hatte ja schon diese kleinen Anfragen der Linken erwähnt, die da sozusagen dokumentiert haben. Und aus Anlass dieser Veröffentlichung unserer ersten Ergebnisse der Pressekonferenz letztes Jahr im November haben wir auch gesagt, wir müssen mal hier im Viertel auch eine Diskussion darüber starten. Wir haben das dann umgerechnet und haben rausgekriegt, dass die Polizei die Drogentaskforce ungefähr 16 Millionen Euro seit Beginn für St. Pauli gekostet hat. Also insgesamt sind 1,1 Millionen Polizeistunden verwendet worden in den drei Stadtteilen, also St. Georg, Schanzenviertel und St. Pauli. Und wenn man das jetzt rechnet auf St. Pauli, dann sind das wahrscheinlich um und bei 16 Millionen Euro, die da in Steuergeldern geflossen wird. Und jetzt machen wir gerade aktuell hier auf dem Platz mit so einer Plakatwand, stellen wir ein bisschen provokativ die Frage in den Raum, 16 Millionen Euro für den Stadtteil. Was könnte man damit eigentlich alles für den Stadtteil machen? So. Also das zeigt auch so ein bisschen mit diesen Ergebnissen und mit diesen Fragen oder mit diesen Ergebnissen, die wir aus der Untersuchung haben, versuchen wir weiter in Diskussion zu gehen mit Leuten hier aus der Nachbarschaft und auch mit der Politik hoffentlich irgendwann.
Genau, ihr habt ja auch schon so ein bisschen erzählt, was vielleicht positive Faktoren waren, so an den Rahmenbedingungen, dass die Forschung so funktioniert hat oder dass sie so umgesetzt werden konnte oder was vielleicht schwierig war. Also ich glaube, ihr hattet schon erzählt, dass ihr zum Beispiel sehr viele engagierte Nachbarinnen, mit denen das zusammen machen konntet, also dass sich sehr viele Personen gemeldet haben und dass leider die betroffenen Personen nicht die Beobachtungswoche mitmachen konnten. Gab es noch andere Sachen, wo ihr sagen würdet, das war jetzt sowas, wodurch es funktioniert hat in dem Ausmaß oder in dem Rahmen, wie es umgesetzt werden konnte oder was eben, was ihr euch gewünscht hättet, dass es anders gelaufen wäre?
Also ein Punkt, den wir, glaube ich, sowohl bei der Pressekonferenz als hier auch noch nicht so erwähnt haben, ist, dass die Studie gar keine Finanzierung bekommen hat. Also es wurde sozusagen alles nur aus schon bestehenden Ressourcen gemacht, was einerseits super prekär ist, weil eben niemand dafür Geld bekommen hat, sondern wir haben das alle quasi aus einem Aktivismus heraus gemacht. Ist natürlich schade, aber andererseits, glaube ich, hat das auch was mit dem Projekt gemacht, weil wir eben alle aus einem wirklich Eigeninteresse dieses Projekt gemacht haben und eben mit Herzblut alle dabei waren. Das genau hat sozusagen beide Seiten. Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall für die Forschungsgruppe immer von Vorteil war, dass wir so viele unterschiedliche Professionen auch sind. Also das heißt viele unterschiedliche, aber auf jeden Fall unterschiedliche und dadurch so unterschiedliche Perspektiven und eben ein ganz anderes Wissen. Also einmal irgendwie aus der wissenschaftlichen Perspektive, dann aus der stadtteilpolitischen Perspektive, aber auch eben Personen, die ganz konkret mit den Betroffenen hier im Stadtteil Kontakt haben und da nochmal eine ganz andere Perspektive mitbringen. Das war ein Riesenvorteil.
Und auch ein Riesenvorteil war sicherlich, was man so den Feldzugang nennt, ne? Aber sozusagen mit uns als GWA oder auch Sabine Stövesand wohnt ja hier auch im Viertel, also sozusagen, aber sozusagen die Zugänge zu den Menschen, gerade die Gruppeninterviews mit den Betroffenen, aber auch die Nachbarschaftsinterviews, das ist natürlich was komplett anderes, ob ich sage jetzt mal so eine Forschungsgruppe von außen reinfliegt und dann Leute sucht und versucht zu überreden, so ein Interview zu machen und dann, wie läuft das Interview, als wenn das sozusagen in doch einer sehr vertrauensvollen Art und Weise mit Menschen stattfindet, die man auch schon seit Jahren eventuell aus anderen Zusammenhängen oder so kennt. Also das war schon, würde ich sagen, auch ein enormer Vorteil. Und genau.
Genau, aber andererseits ist natürlich sowas wie die Auswertung, das sind ja alles erst so vorläufige Ergebnisse, also wir sind lange noch nicht durch mit der Auswertung, weil das ist eben, wer das schon mal gemacht hat, super zeitaufwendig, kompliziert, anstrengend, mühselig teilweise auch, natürlich auch super, also es macht auch total viel Spaß und ist richtig doll spannend, aber man muss eben Zeit dafür aufwenden und das gehen wir jetzt so langsam an, deswegen gibt es auch schon erste Ergebnisse, aber so eine richtige Auswertung hat halt noch gar nicht so ganz stattgefunden, genau.
Mhm. Und ich glaube, so eben die Zusammenarbeit mit der HAW, da gab es, glaube ich, auch mit einem Seminar irgendwie eine Zusammenarbeit oder so, ne? Oder dass da auch quasi Ressourcen mitgenutzt werden konnten von den.
Genau, darüber bin ich sozusagen in das Projekt reingerutscht.
Okay.
Das Vertiefung Forschungsmethoden im Bachelor war und dann eben die eine Professorin, Evthymia Panagiotidis, das ist ihr Seminar und sie hat in dem Seminar eben gefragt, ob Leute Lust haben, das als Forschungsmethoden Vertiefung zu nehmen. Und dann habe ich hier mit einer Gruppe von, ich glaube, wir waren zu sechst am Anfang, haben wir Interviews geführt, genau, oder zu siebt sogar, ich weiß gar nicht genau, aber. Und haben diesen Workshop auch mitgemacht und haben dann, ich glaube, es haben auch alle von uns in der Beobachtungswoche mitgemacht und auf jeden Fall einige. Also wir waren als Gruppe eine Zeit lang beteiligt und ich bin sozusagen hängen geblieben. Genau.
Genau, insofern sind jetzt schon Ressourcen damit reingeflossen, genau. Aber eben keine zusätzlichen Ressourcen. Auch wir als GWA, also mich als Person, natürlich ist das Teil meiner Stellenbeschreibung oder sozusagen setze ich als das ist dann auch mein Projekt gewesen und trotzdem mit dem, was wir da reingesteckt haben, war da immer eine gehörige Portion an eigenem Engagement noch mit drin. Genau, ihr habt die Interviews in dem Seminar gemacht. Wir haben dann nochmal weitere Interviews sozusagen gemacht, damals mit zwei Personen, die ja auch von der HAW bei uns Praktikum gemacht haben. Wir haben immer wieder so JahrespraktikantInnen bei uns. Genau, insofern ist das alles halt so aus Bordmitteln gelaufen und mit viel Engagement zusätzlich. Aber es gab jetzt keine externe Finanzierung, wo man jetzt Riesenressourcen für ein Forschungsprojekt hätte. Und ich glaube, es hat beide Seiten, ne? Wie du auch gerade gesagt hast, Mo. Also es ist auf der einen Seite, macht das was mit dem Forschungsprojekt im Positiven und gleichzeitig waren wir immer damit konfrontiert zu sagen, oh, wir müssten eigentlich schneller sein, wir müssen das jetzt noch machen und wer kann eigentlich und eigentlich haben wir keine Ressourcen und so. Deswegen ist auch die Frage, ob es irgendwann mal so einen richtig klassischen Forschungsbericht gibt, wie man das aus einer wissenschaftlichen Forschung kennt oder nicht, weil das auch noch eine offene Frage ist, die wir diskutieren, weil unseres vorderstes Dings ist eigentlich nicht ein Ergebnis eines klassischen wissenschaftlichen Forschung zu haben, sondern unsere vorderste Motivation ist zu sagen, wir wollen damit was bewegen und wir wollen zur Diskussion anregen, wir wollen Finger in die Wunde, wir wollen kritisch hinterfragen und so. Genau, das müssen wir einfach weiter diskutieren, welche Methoden dann dafür geeignet sind.
Also auch so ein bisschen, was ist eigentlich das Ziel und der Fokus und genau. Braucht es dann so eine klassische Ergebnisaufbereitung oder inwiefern, in welchem Ausmaß?
Ja.
Genau, und wie habt ihr die Arbeit in der Forschungsgruppe erlebt?
Gut. Nein, also für mich war es tatsächlich, ich fand es total spannend tatsächlich auch mal so. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich sonst mit der HAW nichts zu tun hätte oder mit Sabine Stövesand arbeite ich so und so an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder zusammen. Aber tatsächlich in so einem gemeinsamen Forschungsprojekt zusammenzuarbeiten, fand ich total bereichernd. Und ja, es war auch zwischendurch einfach immer wieder auch anstrengend, genau aus dem, was wir gerade gesagt haben, diese knappen Ressourcen oder auch die knappen Zeitressourcen. Sabine und Effi, als die beiden Professoren von der HAW, die haben ihren ganzen normalen Uni-Alltag oder Hochschulalltag. Ich habe meinen Alltag in der GWA. Du hattest sozusagen so und so deine Projekte noch am Laufen. Also da hat es schon auch an der einen oder anderen Stelle mal gerieben und wie kriegen wir das hin und wie machen wir weiter? Aber summa summarum würde ich sagen, bis heute ein ganz schön cooles Team.
Voll. Und also auch immer wieder gab es dann irgendwie Also es passte immer ganz gut, dass es immer wieder Leute gab, die dann doch so waren, so komm, und jetzt machen wir wieder was und jetzt kümmern wir uns wieder drum. Und genau, also die Unabhängigkeit von irgendwelchen Forschungsgeldern und irgendwelchen Plänen und Zielen, die man einhalten muss, ist natürlich auch ein totaler Vorteil, weil man dann eben auch Sachen ruhen lassen kann, sich unabhängig von Sachen machen kann, von Ansprüchen, von außen, eben nicht das Ganze, die klassischen Sachen irgendwie einreichen muss irgendwo. Schon auch ein Vorteil.
Und die Zusammenarbeit ist total produktiv. Ja. Also wir haben gerade jetzt aktuell, wir werden im April in der Zeitschrift Zilib einen Artikel darüber auch nochmal verfassen und auch den haben wir kollaborativ geschrieben. Ja. Also klar, zwei, drei Leute vorgeschrieben und dann haben wir den aber gemeinsam diskutiert und weiterentwickelt und das war einfach total schön, das zu sehen, wie wir als Gruppe total produktiv und gut zusammenarbeiten können und uns gegenseitig positiv sozusagen befruchten können. Das ist,
Das ist ein bisschen das, was ich eben schon meinte. Also es ist einfach ein wahnsinniger Vorteil, unterschiedliche Perspektiven mitzudenken. Also es ist einfach was anderes, ob eben Leute in dem Stadtteil hier sitzen und wissen, was hier los ist und das mit einbringen können und dann einfach auch nochmal so ganz, also man hat ja einfach blinde Flecken auch als Wissenschaftlerin, über die man noch nie so richtig nachgedacht hat. Und wenn dann auf einmal jemand sagt, ja, aber guck mal, wenn wir das so und so schreiben, das vermittelt, also das bestätigt das Bild vom Stadtteil zum Beispiel, dann müssen wir nochmal über die Formulierung nachdenken. Sowas ist irgendwie, es hat immer gut geklappt, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge auf dem Zettel hatten.
Ja. Also dass man eigentlich dann auch so ein bisschen durch die unterschiedlichen Perspektiven dann zu ganz anderen Ergebnissen kommt und eben, was ich auch interessant fand, dass du meintest, dass eben man die Motivation so aufrechterhalten muss, dass vielleicht dann auch mal immer andere Personen sagen, so, wir machen jetzt weiter, also dass man auch eben so eine Energie braucht, die man irgendwie aufrechterhalten muss.
Ja.
Also ich würde schon sagen, dass wir sehr klassisch von dem Ziel partizipativer Forschung, genau das haben wir erreicht, also die unterschiedlichen Perspektiven und dadurch ein viel breiteres Wissen, einen breiteren Zugang zu einem Wissen erreicht haben.
Das war das erste Teil des Interviews. Bevor es im Gespräch um die Ergebnisse der Forschung geht, hören wir nochmal die Ergebnisse von der Pressekonferenz. Vorgestellt werden diese von Sabine Stövesand, Steffen Jörg, Eftimia Panagiotidis und Simone Borgstede.
Es ist keine repräsentative Studie, also im Sinne einer amtlichen Stichprobe interviewt wurden Menschen, die sich rund um die Hafenstraße, um die Hafentreppe aufhalten, alteingesessene Nachbarn und Nachbarinnen mit und ohne Migrationsgeschichte, Gewerbebetreibende, zum Beispiel Buchhandel und Gastronomie und aus der Jugendsozialarbeit, also Jugendliche wurden auch gefragt. Und diese Interviews wurden dann transkribiert, wie man das so macht. Dann wurde aus dem, was wir gelesen haben, so Oberkategorien, was hat man gesehen, es wurden Unterkategorien entwickelt und das finden Sie auch alle auf Ihren Handouts. Und dann wurden Zusammenfassungen und Ankerzitate da rausgenommen und das stellen wir Ihnen gleich vor. Es geht ja um die Stimmen aus dem Stadtteil und da finden Sie auch etliche Zitate auf dem Handout. Und es gab drei Teile dieser Studie. Es gab zum einen eine Beobachtungs- und Dokumentationswoche zur Polizeipräsenz im Viertel. Da haben 45 Nachbarinnen dran teilgenommen. Ja, und das ist schon ein Zeichen, dass Menschen sich engagieren wollen, dass ihnen das was bedeutet und haben stundenlang an vier verschiedenen Orten, das wird Steffen Jörg gleich vorstellen, beobachtet, was ist hier eigentlich los. Ursprünglich wollten wir das anders machen. Wir wollten gerne mit Betroffenen von der rund um die Hafentreppe, dass sie selber dokumentieren, in ihr Handy sprechen, was da los ist, weil die kriegen es ja am ehesten mit. Wir hatten einen Auftakt-Workshop, wo wir mit einer Zeichnung vorgestellt haben, also multilingual und visuell, wie wollen wir es machen. Und das hat nicht funktioniert, weil die Betroffenen so unter Druck waren, so viel Angst hatten, dass ihnen das nicht möglich war, in Ruhe zu gucken und dann aufzusprechen. Daraufhin haben wir diese Beobachtungswoche mit den Nachbarinnen organisiert, nochmal zurück. Das zweite war, dass wir 5 leitfadengestützte Gruppeninterviews mit insgesamt 23 jungen Männern, die häufig kontrolliert werden, durchgeführt haben. Und als drittes 13 zum Teil sehr lange Interviews mit Nachbarn und Nachbarinnen vor Ort, die zum Teil auch selber betroffen sind, zum Teil also viele Dinge beobachten. Ganz unterschiedliche Menschen. Das waren diese drei Teile, die wir jetzt vorstellen. Und ich übergebe jetzt an Steffen Jörg mit dem Studienergebnis der Beobachtung. Also, Steffen.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Steffen Jörg. Sabine Stöbelband hat es ja schon gesagt. Ich bin Mitarbeiter der GBA St. Pauli, einer sozialen Einrichtung, die jetzt seit fast 50 Jahren vor Ort ist und sozusagen gemeinsam mit Nachbarschaft sich versucht, dort einzusetzen für eine Verbesserung der Lebensverhältnisse. Ich möchte jetzt einen ganz kurzen Einblick nur Sabine Stöbelsand hat es schon erwähnt, wir haben diese ursprüngliche Idee hat nicht funktioniert und wir haben dann sozusagen organisiert in der Nachbarschaft eine Dokumentationswoche, an der sich insgesamt 45 Menschen beteiligt haben. Wir haben an 7 Tagen 4 Orte beobachtet, die dort dokumentiert sind und haben insgesamt 105 Stunden dokumentiert. Was sehr deutlich geworden ist, ist, dass sozusagen, und das hat uns tatsächlich auch überrascht, obwohl wir auch im Stadtteil immer unterwegs sind und auch die Nachbarn, Nachbarinnen, also es wurde so ein Fragebogen, ein Dokumentationsbogen entwickelt. Und in der Zeit wurden über 250 Maßnahmen dokumentiert und es ist sehr deutlich geworden, dass es Polizeistreifen teilweise im Minutentakt gegeben hat. Und nur um einen Eindruck zu verschaffen, beispielhaft für zum Beispiel den Mittwoch, aber die anderen Tage sind ähnlich. Das ist jetzt sozusagen die Auswertung des einen Orts, nämlich der Treppe, wo wir 8 Stunden beobachtet hatten und 39 Maßnahmen sozusagen dokumentiert haben, unterschiedlichster Art, also normale Streifengänge, aber auch Kontrollen in Gewahrsamnahmen. Das ist ein Durchschnitt von alle 12 Minuten, was sich an den anderen Tagen auch entsprechend gezeigt hat. Und so ein bisschen sieht man das in der letzten Spalte. Teilweise waren die Taktungen wirklich im 4-5 Minuten Takt. Und das war keine Ausnahme, sondern das ist eher die Regel gewesen, was nochmal deutlich wird, dass dieser Ort eigentlich in einer wirklich dauerhaften Polizeipräsenz belegt ist.
So, dann übernehme ich das Wort und auch das Stichwort. Und ich möchte Ihnen in den nächsten, ja, 5 Minuten sind mir gegeben, die Ergebnisse aus der Sicht der Anwohnerinnen im Stadtviertel zeigen. Und zwar, Sabine hat schon gesagt, es wurden 13 offene Leitfadeninterviews gemacht in 2 Kontexte. 7 Interviews wurden gemacht in einem Lehrforschungsprojekt hier an der HW zu einem Vertiefungskurs in Forschungsmethoden bei mir. Und die anderen Interviews wurden auch von Mitarbeitern der GWA geführt, aber mit dem gleichen Leitfaden. Und es war der Fokus eben auf die Nachbarinnen und Anwohnerinnen im Stadtviertel. So, ich möchte die Ergebnisse entlang von 3 Kategorien präsentieren. Die erste Kategorie bezieht sich auf Aussagen über die Polizeipräsenz, die auch schon angesprochen wurde. Dann die Folgen oder Auswirkungen dieser Polizeipräsenz und die Umgangsweisen der Bewohnerinnen oder Anwohnerinnen im Viertel mit dem Polizeivorgehen, das ihnen begegnet. 5 Minuten sind ambitioniert. Ich werde bestimmt nicht alle Zitate vorlesen, aber ich wollte Ihnen die nicht vorenthalten. Es ist ein reichhaltiges Material. Ich freue mich entsprechend aber auf Fragen, Diskussionspunkte im Nachhinein. Unterpunkt, die Intensität der Polizeipräsenz, drückt sich aus in unverhältnismäßigen, massiven Anzahl der Beamtinnen auf den Straßen. Also um vielleicht einen Teil eines Zitates Ihnen nochmal vorzulesen. Ein Mensch berichtet oder eine interviewte Person berichtet davon, dass sie jedes Mal, wenn sie aus dem Fenster guckt, 12 Polizisten auf dem einen Platz sichtbar wären, 2, 3 stehen unten da seinem Fenster, 2, 3 auf dem Weg in Richtung des Platzes und dann um die Apotheke, also die verteilen sich drumherum. Ich habe jetzt dieses Zitat gewählt, weil es zeigt auch, wie die Verteilung und die hohe Präsenz ist. Und es gibt auch Zitate, wo gesagt wurde, Situationen, wo 2 Polizistinnen ausreichen würden, da kommen plötzlich noch doppelt so viele dazu. Eine weitere Dimension der Unterkategorie Intensität wird ersichtlich durch die Häufigkeit der Polizeipräsenz, die sind alle zwischen 5, 10 und 20 Minuten sichtbar bei den Anwohnerinnen. Das führt auch, ich habe eine kleine Auswirkung hier schon mal eingeführt, zu einer emotionalen Belastung Denn durch diese hohe Präsenz der Polizei gestaltet sich der Lebensalltag sehr als nervig, wurde präsentiert, angespannt und stressig. Darüber hinaus habe ich nochmal hier das Stichwort Eingriff in die Privatsphäre erwähnt, um nochmal beim letzten Zitat diese Aussage in den Fokus zu stellen, dass manchmal die Beamtinnen auch dahin übergehen, in die Häuser einzuleuchten oder durch die Fenster zu gucken in den Wohnungen. Und das fand ich schon eine markante Situation dafür, dass sie alltäglich passiert. Die letzte Dimension der Intensität zeigt die Permanenz, also die stete Präsenz, die allgegenwärtige Präsenz. Und ich fand, das wurde deutlich bei dem Zitat, jedes zweite oder vierte Mal, wenn ich mein Zuhause betrete oder verlasse, treffe ich auf einen Polizeibeamten. So. Bei der zweiten Unterkategorie werden die beobachtenden Kontrollen thematisiert, von denen auch Jugendliche betroffen sind, die im Stadtviertel wohnen. Ein Zitat, unser Nachbarskind zum Beispiel, hier geboren, kanadischer Abstammung, wird von der eigenen Haustür auf den Boden gelegt, von der Polizei. Ich habe hier zwei Zitate im Vergleich aufgenommen, um auch zu zeigen, dass die Polizei legitimiert ja ihre Präsenz durch den angenommenen Drogenkonsum im Viertel. Und spannend fand ich aber bei diesen Zitaten, dass der Umgang je nach Personen, die kontrolliert werden, doch anders ausfällt. Also auf dem Zitat rechts werden zwei Jugendliche, die beim Kiffen erwischt werden, kontrolliert, die werden als weiß gelesen und entsprechend werden die Personalien aufgenommen und werden aufgefordert, das bitte zu unterlassen. Während bei BIPOC-Personen, die auch beim Kiffen erwischt werden, die werden kontrolliert und bekommen Platzverweise. Diese, ich nenne das mal jetzt schon als rassistisch zu deutenden Kontrollen, fokussieren aber nicht nur auf schwarze Menschen, sondern weiten sich aus auch auf andere phänotypische Merkmale, wie man beim ersten Zitat sieht, wo wir eher mit antiasiatischem Rassismus zu tun haben. Aber das zweite Zitat, wir sind ja auch hier im Haus der sozialen Arbeit, finde ich auch nochmal relevant, weil da wird ein Mann, der Flaschen sammelt, kontrolliert, der die Polizisten anfleht, dass er das zum Lebensunterhalt bräuchte, aber die beharren darauf, ihm einen Platzverweis auszusprechen. In den ganzen Vorfällen intervenieren die Nachbarinnen und zeigen sich solidarisch, indem sie in das Geschehen eingreifen und mit den Polizisten reden. Aber gleichzeitig sehen sie auch, dass nicht viel passiert und dadurch haben sie auch ein Gefühl der Hilflosigkeit und Resignation. Also die ausgeweiteten Kontrollen beziehen sich, da hatten wir auch Zitate von zum Beispiel Gewerbetreibenden, wo ein Gewerbetreibender sagte, also das geht so weit, dass sie auch noch die Gäste kontrollieren. Und weil der echauffierte sich darüber, hat gesagt, dass er auch Kontakt zur Davidswache aufgenommen habe, weil das so nicht gehe. Und hat darauf verwiesen, dass meistens junge Beamtinnen im Einsatz sind im Stadtviertel, die auch nicht die Erfahrung haben, Ereignisse richtig einzuordnen und differenzierte Kontrollen durchzuführen. Und in dem Sinne ist auch das zweite Zitat, wo auch das Wort benannt wird, als ob das Viertel zum Ausbildungscamp geworden ist für die jungen Polizistinnen. So, nochmal der letzte Part zu dieser Kategorie, die Anwohnerinnen müssen auch, immer wenn sie intervenieren, auch mit Platzverweisen rechnen und auch mit Anzeigen, die sie bekommen. Manchmal, sie schwanken, aber sie sind in einer ambivalenten Situation gefangen, weil einerseits möchten sie unterstützen, aber andererseits müssen sie sich manchmal zurückziehen zum eigenen Selbstschutz. So, was die Auswirkungen der Polizeipräsenz betrifft, da haben wir die Ebene der sozialen Folgen, also es geht, Menschen können die Situation nicht mehr aushalten, sie ziehen sich zurück, sie gehen in die Isolation, manchmal ziehen sie in Erwägung auch wegzuziehen.
das Viertel wird stigmatisiert, erzählt eine Anwohnerin. Und das, was ich markant fand, war, was es bedeutet, also die Frage, dass wenn so viel Polizeipräsenz ist im Viertel, was bedeutet das für die Sozialisation der Kinder? Sie wachsen auf in einem Klima, wo sie ständig mit Polizei zu tun haben, auch bei Ereignissen, wo Polizei nicht nötig werde. Und die steile These, die ich jetzt im Raum werfe, ist, da kommt es auch, was diesen Sozialisationsprozess betrifft, auch zu einer Art Selbstkriminalisierung, was natürlich eine gewisse Tragik hat. So, emotionale Folgen sind durch die Kontrollen Erschrecken, Einschüchterung, Unruhe, Unwohlsein, aber auch Verunsicherung. Ein Zitat möchte ich erwähnen. Ich bin seit dem Fall, also der Kontrolle, ich kann nicht auf eine Straße runterlaufen, ohne 10-mal hinter mir herzuschauen. Ich habe Probleme, wenn Polizisten in die Nähe kommen, probiere einfach wegzulaufen, weil es natürlich dann fatal ist. So, die zwei letzten Folien. Zu den Umgangsweisen mit der Polizeipräsenz. Die Bewohnerinnen versuchen unterschiedliche Praktiken. Taktisch versuchen sie zum Beispiel, indem sie Hausrecht aussprechen in der Schule, wenn die Polizei in die Schule kommen will, deren Reichweite einzugrenzen. Sie legen Beschwerden bei der Polizei an als einen institutionellen Akt, aber fordern vor allen Dingen eine unparteiische Stelle, wo solche Anliegen gemeldet werden können, und einen Rückzug der Polizei. Wenn wir die nicht brauchen, sollen die nicht kommen. Die Anwohnerinnen wissen schon, wann sie die Polizei rufen müssen. Die letzte Folie betrifft der Lösungen ohne die Polizei. Es gab klare Forderungen, Anliegen, Ansprüche, dass es nicht um Lösungen mit Polizei geht, sondern eher um gemeinnützige Arbeit, um sozialpädagogische Angebote, vor allen Dingen für die Jugendlichen im Stadtviertel, aber auch Unterstützungen für Arbeit in prekären Lebens- und Arbeitsverhältnissen. So, das war's. Ich habe überschritten.
Vielen Dank. Wir würden jetzt weitermachen mit Ergebnissen von Interviews mit den häufig von Polizeikontrollen Betroffenen. Das macht Simone Borgstede.
Ja, ich bin Soziologin und Historikerin und ich wohne mitten in diesem sogenannten gefährlichen Ort. Das heißt, ich habe verschiedene Sichten da drauf und bekomme das sozusagen alltäglich mit. Darüber will ich jetzt aber nicht sprechen, sondern ich stelle Ihnen jetzt vor, mit wem haben wir gesprochen. Das waren im Zeitraum November 2021 bis März 2022 Gruppeninterviews mit 23 Männern, die rund um die Hafentreppe in St. Pauli Süd häufig von Kontrollen betroffen sind. Die meisten sind zwischen 20 und 25, einige bis zu 40 Jahren alt. Sie stammen aus verschiedenen afrikanischen Ländern, sind nach Hamburg geflüchtet, viele über Italien. Die meisten haben einen Aufenthaltsstatus über ein Schengen-Visum, aber keine Arbeitserlaubnis für Deutschland, heißt das. Andere haben eine Duldung nach einem abgelehnten Asylantrag, was auch bedeutet, keine Arbeitserlaubnis zu haben. Sie haben unterschiedliche Bildungsabschlüsse. Alle haben zuvor Berufserfahrung in verschiedenen Arbeitsbereichen gemacht. Wir haben jetzt das Material nach 4 Oberkategorien sortiert. Und ich will jetzt jedes Mal die Oberkategorie, die Unterkategorien, die wir dann gebildet haben, aufgrund dessen, was wir vorgefunden haben, vorstellen und immer ein Zitat daraus hervorheben, damit das deutlich wird. Die anderen können Sie vielleicht mitlesen oder sonst haben Sie sie im Handout.
Im Handout sind relativ viele auch.
Also hier geht es um Kategorie 1, Aussagen der Betroffenen über Polizeikontakte. Unterkategorie 1, Kontrollformen. In allen Interviews wird von ständigen Kontrollen ohne erkennbaren Anlass, unabhängig vom eigenen Verhalten, überall und jederzeit berichtet. Okay, the problem if you end up in St. Pauli here, if you are black, police don't want to see you here. If police see you, they follow you. You do nothing, don't do nothing, they follow you. Und das geht weiter in den zwei anderen Zitaten mit, wenn man stehen bleibt, wird man angehalten, wenn man rennt, wird man angehalten. Also es ist sozusagen egal, was man tut. Und wenn man kontrolliert wird, wird man oft auch noch verletzt. Unterkategorie 2, Zivilpolizei. In allen Interviews geht es auch um die Zivilpolizei. Und unter anderem darum, dass gezielt, und das ist dann Unterkategorie 3, Fallen gestellt werden. Einige beschreiben, dass sie das eben erleben, zum Beispiel durch vorgetäuschte Drogenkäufe. Das ist ja natürlich nicht erlaubt, aber dass sie angesprochen werden von jemandem. Ja, das ist üblich. Unter Kategorie 4 Rassismus. Dazu haben wir natürlich ganz viele Äußerungen, können Sie sich vorstellen. Das wird in allen Interviews angesprochen. Oft sind es ganz offen rassistische Äußerungen, ansonsten auch versteckter Rassismus. Und es geht auch um gewaltvolles Handeln der Polizei. So, it just means they only follow the black people. And it's totally trouble, you know. Too much brutality, you know. They don't want to see black people in St. Pauli. It's a lot of racism control, racism. This is not about because here is dangerous place, but about racism. In der Oberkategorie 2 geht es um Folgen, Auswirkungen und Effekte dieser Kontrollen. Und erste Unterkategorie sind die sozialen Folgen. Die Interviewten berichten von Isolierung und emotionalen sowie gesundheitlichen Folgen der Kontrollen, zum Beispiel auch Aufenthalte im Gefängnis. If you go to prison, you know, you left damaged. Mentally, physically, you are damaged. Even you spend 1 week in prison, you have damage, no matter how strong you are. In den materiellen Folgen unter Kategorie 2 wird immer wieder berichtet, dass bei einer Kontrolle Handy und Geld durch die Polizei konfisziert werden. Und Handy, das ist ja wohl jedem klar, das sind die Kontakte, das ist der Kontakt zur Familie, zu Freunden, dass man nicht allein in der Welt steht. In der nächsten Unterkategorie Strafen geht es um Platzverweise in Gewahrsamnahmen und Abschiebung. Nahezu alle Interviewten wurden schon einmal in Gewahrsam genommen und mussten Zeit in einer Zelle verbringen. In den meisten Fällen wird ihnen dabei eine rechtmäßige Behandlung verwehrt, also zum Beispiel kein Kontakt zu einem Anwalt oder überhaupt die Möglichkeit, nach außen Kontakt aufzunehmen. Einige berichten auch von einer Abschiebung als Folge der Kontrolle. 1.5 gram of marijuana. If they see it, you can go for 3 months, 4 months, 5 months, 6 months in prison. Da geht es auch nochmal um die Ungleichbehandlung, ne? Das, was du auch schon angesprochen hattest. In der dritten Oberkategorie geht es um Selbstaussagen der Betroffenen. Erste Unterkategorie Gefühle. Was in allen Gesprächen hervorsticht, sind Gefühle von Angst, Scham, Stigmatisierung, Unsicherheit und Ausgeliefertsein. So, this is the behavior of the police in Hafenstraße. They will try to convince everybody that there is a danger place. There are criminals there. But what they see here? You never see any fighting here. You never see any stealing here. But you are telling outsiders that here is a danger place, like tourist people that come. The police says it's a dangerous place. They will think these big criminals are here who are killing people, who are kidnapping people. But it's not like that. So, believe me, when these people are calling this a dangerous place, it hurts me too much. It hurts me too much. Zweite Unterkategorie, Erklärung und Wünsche. Das Herausragendste ist der Wunsch, arbeiten zu dürfen. Nicht arbeiten zu dürfen ist die Grundlage der meisten Probleme. There are people coming here, they really like work. They want to do and they don't want to do any wrong in this country. They like to work. But if we don't have work, that will push you to do something. Unter Kategorie 3, Haltungen. Immer wieder kritisch erwähnt werden Entrechtung, Doppelstandards in Bezug auf Rechte. Die Menschen appellieren an das Verbindende, das Gemeinsame. Where is human rights the Europeans are talking about? Like when we were in Africa, you were like, if you go to Europe, there is a human right, there is a freedom of everything, you know. But in real life, it's not. It's just on paper. Yes, I would say there's a democracy in Germany, but for the Germans. It applies unto the Germans, but not for us, the African foreigners. There's no democracy on us, you know, no justice. Zu den persönlichen Hintergründen kam immer wieder, Familie zu haben, die ohne ihre Unterstützung in große Not gerät, das Schulgeld für die Kinder nicht bezahlen können, den Aufenthalt in der Klinik für die Mutter nicht bezahlen können und so weiter. In der vierten und letzten Kategorie geht es um Widerständigkeit und um Umgangsweisen. Erste Unterkategorie ist Kritik äußern. In allen Interviews äußerten die Betroffenen Kritik an der Polizei. Yeah, and that guy is a police officer, but he says in front of everyone he don't want black person. He hates black people. Yeah. He say that he hit black people, he don't want to see any black people. And that man wears a uniform. and if you wear this uniform, you are protecting life and property of the people. Unter Kategorie 2, sich Unterstützung suchen. Nur selten suchten die Betroffenen Unterstützung, aber es gab wichtige Erfahrungen. Ja? Weil, das sagen sie hier in dem zweiten Zitat, einfach immer, wenn jemand stehen bleibt und zuhört, wenn jemand sie fragt, braucht ihr Hilfe, dann ist das ein Signal, dass die Polizei möglicherweise sich anders verhält, weil plötzlich ist da ein Zeuge. Dritte Unterkategorie, Unterstützung erhalten. Die meisten sprachen von erhaltener Unterstützung, oft folgte eine negative Polizeireaktion. Ja. Zu Forderungen formulieren, das ist im Grunde etwas, was fast alle taten, und auch Alternativen aufzuzeigen. Ich will hier ein hervorstechendes Zitat noch bringen. When I say, let the government change the system, I'm not thinking about how they rule the people and how rule the country, but the system to refugees. There are people coming here, they really like work, so if government installs some system for the refugees that can allow you to work, even if you don't have visa but staying, permit vielleicht, even if you have no passport, you can stay and work, go to work. Das Fazit von den Gruppeninterviews, das haben wir jetzt hier nochmal in 2 Folien, ich will das nicht alles vorlesen. Ich lasse mal einen Augenblick das noch stehen, damit ihr euch das angucken könnt. Ja, nochmal, der dominante Wunsch ist einfach der nach Arbeitserlaubnis. Und es taucht natürlich am Ende auf die Frage, warum Sie eigentlich kein Recht auf Glück haben.
Soweit. Wir nähern uns dem Ende dieses Teils, aber wollen Sie nicht vorenthalten, dass es auch sehr pointierte Aussagen der Betroffenen gab, wie das Problem gelöst werden kann und wie man es nicht löst. Nämlich, these police are making things worse, they are not like changing anything. Wir erinnern uns an die Aussage aus der Drogentaskforce des Vorgesetzten, es geht hier um, die sichtbare Drogenkriminalität zu bekämpfen. Ja? Even thousands of police every day, they cannot change the system going on here, you know. Und auf der anderen Seite sagte jemand einfach, yes, we have an idea how to solve the problem without the police, to have permit to work. That's the solution. Für die meisten. Wir wissen, dass dann Rassismus nicht einfach verschwunden ist, aber das ist das, was die Betroffenen formuliert haben. Und da sie selber hier nicht einfach sprechen können, aus Angst vor Kriminalisierung, war uns wichtig, dass wir das hier nochmal auf die Folie bringen.
Das war die Ergebnisvorstellung auf der Pressekonferenz. Teil der Präsentation waren auch Blitzlichter von Personen, die in dem Bereich praktisch tätig sind und Expertise haben. Da alle Blitzlichter zu lang wären, wird an dieser Stelle ein Blitzlicht von Kevin Odesanya, Anwohner auf St. Pauli, abgespielt. Er berichtet von 2 Polizeikontrollen, die er erlebt hat, und erzählt auch nochmal von Kontrollen, die Kinder und Jugendliche auf Color erleben.
Genau. Ich gebe einfach weiter, weil Verdächtigung ist vielleicht auch ein guter Begriff. Kevin Odesanya als Anwohner aus St. Pauli, ja, mit einschlägigen Erfahrungen. Was möchtest du berichten?
Oh, das Storys für Wochen. Aber tatsächlich, ja, ich war mit 2 Freunden unterwegs. Das war meine Schlagermove 2018. Und Schlagermove ist sehr laut, dass das direkt vor meiner Tür passiert ist. Und wir sind irgendwie immer abgehauen, immer erfolgreich abgehauen von dem Schlagermove und sind dann hoch zum Park Fiction und ich wusste gar nicht bis zu dem Zeitpunkt, dass es auch darüber geht. Da standen wir am Park Fiction, habe ich gesehen, dass da ja echt viele Leute sind, alle gut einen Tee hatten und wir dachten, okay, weiß nicht, gehen wir irgendwie Richtung St. Pauli oder Richtung Landungsbrücken über am Empire Riverside Hotel vorbei. Und da standen wir da ein bisschen und haben uns das angeguckt, das ist schon ein ziemliches Spektakel. Und sind dann gegangen. Und da habe ich gemerkt, dass uns Polizisten folgen. 4 Beamte. Und wir haben nach hinten geschaut, weil ich mir nicht sicher war, ob das jetzt wegen uns war oder nicht. Und dann waren wir ungefähr bei der Ganztagsschule am Hafen und wurden dann ja aufgefordert, uns an die Wand zu stellen. Und ich habe dann, also ich war mit 2 Freunden, ein deutscher Junge und ein türkischer Junge mit etwas dunkler Hautfarbe. Okay, kein Problem. Und ich habe dann, er sagte dann, ja, an die Wand. Und das war für mich ein bisschen emotional, weil ich bin früher, das war meine Cafeteria, ich bin da zur Grundschule gegangen und da soll ich mich an die Wand stellen. Und ich habe gesagt, was habe ich denn gemacht? Er sagt, ja, nee, wie war das Wort, aus, nicht, keine Ahnung, Ausweiskontrolle, das habe ich gesehen, aus, ohne Grund, weil das eine Danger Zone ist. Ja, das hört sich ähnlich an. Auf jeden Fall habe ich mich mega aufgeregt, weil es wurde nicht gefragt, wo wir doch herkommen oder was wir vorhaben oder irgendwie sowas an die Wand. Und dann sagte ich, ich dachte, wenn wir einen weißen Jungen dabei haben, passiert uns das nicht. Und dann sagte der Polizist, also einer der Polizisten sagte, willst du mir etwa Rassismus vorwerfen? Ich sage, ja gut, wir können das Kind einfach Namen nennen und wir können auch so tun, als wäre ich nicht schwarz und wir können auch so tun, als wäre das die erste Kontrolle, die du heute gemacht hast. Und das ging ein bisschen hin und her, dann hat er gemerkt, hey, der Junge kann ja Deutsch, wir können uns ja ausdrücken und hat uns dann noch gefragt, wo wir hinwollen und ich, lass mich in Ruhe. Und das war so, ich fand es interessant, dass ich mich gefragt habe, okay, nochmal zur Information, während wir kontrolliert wurden, wurde hinter uns ein Dixi-Klo umgeschmissen. Und ich dachte mir, das kann es doch nicht sein. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Und ich dachte mir, als das dann zu Ende war, dachte ich mir, machen die vielleicht einfach ihre Arbeit oder nicht? Oder keine Ahnung, ich kann mich ja auch irren, um Gottes Willen. So. Dann ein paar Wochen später war ich um 2 Uhr nachts mit 2 Freunden am Helen-Kallisch-Platz. Und da sind zwei Polizisten längst gekommen und haben uns nach unseren Ausweisen gefragt. Ganz lieb, wir hatten danach noch ein nettes Gespräch. Ich hatte so Karamellwaffeln, ich habe denen welche angeboten. Und da habe ich gemerkt, nee, deswegen regt mich das auf, weil es geht ja auch anders. Man kann ja auch herausfinden, ob das normale Menschen sind, die ja einfach wohnen oder, also wir standen da um 2 Uhr nachts, ich war in kurzer Hose, Braids bis zum Winter. Und ich dachte mir, ja gut, okay, macht Sinn, dass wir jetzt kontrolliert werden. Aber ja, das sind so die Unterschiede. Es geht auch anders. Und das haben wir definitiv auch erlebt. So, ich habe im Jugendhaus bei uns habe ich Nachhilfe Englisch gegeben und da waren viele afrikanische Jungs, viel jünger als ich. Also wir reden hier von 12 bis 15 Jahre alt, die von Geschichten erzählt haben, wo ich dachte, also gut, ich habe das jetzt oft nicht mitbekommen. So viel Zeit verbringe ich nicht auf St. Pauli, aber ich dachte so, ja gut, ich dachte nicht, ich sei der Einzige, aber ich dachte ja, ich hoffe mal, das passiert nicht so oft. Passiert es doch jüngeren Kindern, die vor der Tür vor ihren Eltern zu Boden geringt werden, weil sie verdächtig laufen. So, weil das so aussieht, als der Junge ist 14 Jahre alt. So, ja, das sind die Erfahrungen.
Nach den Ergebnissen und dem gerade abgespielten Blitzlicht hören wir jetzt den zweiten Teil des Interviews mit Steffen Jörg und Moana Kamann und steigen wieder dort ein, wo im Gespräch die Ergebnisse der Forschung besprochen werden.
Und bei den Ergebnissen, da, es gab ja quasi, ihr habt ja unterschiedliche Methoden angewendet. Ihr hattet ja die Beobachtungswoche, dann die Gruppeninterviews und die Nachbarschaftsinterviews. Und bei den Ergebnissen gab es da irgendwie was euch besonders aufgefallen ist, also oder wo ihr sagt, das hat euch jetzt überrascht oder das war nicht neu, das war eigentlich erwartbar oder genau.
Fangen wir mit der Beobachtungswoche an, oder?
Also für mich waren eigentlich 2 Sachen, die ich für mich sehr bemerkenswert fand. Das eine war tatsächlich ein Interview mit einem schwarzen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Das war tatsächlich einer der ersten Interviews, die wir als GBA geführt haben. Und was mir nochmal so deutlich vor Augen geführt hat, wie wirklich so eine Alltagsrealität von diesen Menschen hier im Stadtteil ist, also nur so als ein kleines Beispiel, dass er sagt, wenn er auf die Straße geht, muss er immer auf dem Schirm haben, dass er seinen Geldbeutel dabei hat und seine Papiere dabei hat, wo ich nochmal, also so, das war für mich wirklich als nicht betroffen, als weißer Mensch, klar kannst du dir darüber Gedanken machen und mache ich mir, glaube ich, auch Gedanken, aber das nochmal in so detailreich und in so einer Kleinteiligkeit präsentiert zu bekommen in so einem Interview und wenn er nur 2 Häuser weitergeht zu seinem Freund zum Zocken und so, wo ich irgendwie dachte, krass, das ist schon, und er dann berichtet hat, dass er auch hier im Jugendhaus, also so da mal zu spät gekommen ist wegen der Polizeikontrolle und das dann da thematisiert hat und die Jugendlichen gesagt hat, ja, das passiert uns 3-mal am Tag, also wir kommen fast überall zu spät, weil wir immer wieder kontrolliert werden, so. ein anderer Mensch berichtet hat, dass er das mit der Polizei, also auch ein schwarzer Jugendlicher, dass er das mit der Polizei ganz okay findet, außer wenn er halt eine Tasche dabei hat, dann wird er halt immer kontrolliert, wo ich nochmal dachte, wie krass ist das denn, dass das auch gar nicht im Bewusstsein ist von, das ist falsch, auch wenn du eine Tasche hast, darfst du nicht kontrolliert werden, sondern dass das so, okay, da habe ich halt eine Tasche dabei, deswegen werde ich gerade kontrolliert, also dass das eine Normalität für ihn hatte, die so, das waren so tatsächlich so Sachen, wo ich nochmal sehr ins Nachdenken drüber gekommen bin und was mich auch nachhaltig irgendwie bewegt hat. Und das andere war aus dieser Beobachtungswoche, ich glaube, uns war allen bewusst, es gibt hier eine total hohe Polizeidichte. Man sieht das so, wenn ich hier im Büro sitze, sehe ich alle naselang, laufen hier in ihren gelben Westen, laufen sie in Zweier- oder Dreier-Trupps durch die Gegend. Und die konkreten Zahlen, die wir aber in der Beobachtungswoche ermittelt haben, die haben mich dann doch auch krass überrascht. Also das durchschnittlich, wir haben das dann mal runtergerechnet, durchschnittlich alle 12 Minuten. Also wir haben ungefähr 8 Stunden pro Tag sozusagen dokumentiert. Und dass alle 12 Minuten hier irgendwo eine Polizeistreife rumgeht, kontinuierlich über die 8 Stunden. Also es sind dann war mal eine halbe Stunde nichts und dann waren sie aber teilweise im 5-Minuten-Takt oder so. Aber das nochmal als Zahlen vor Augen geführt zu bekommen, was für eine hohe Taktung das ist, das hat mich dann doch überrascht.
Ja, also bei mir auf jeden Fall auch das, was Steffen sagt, dieses, ja, auf wie vielen Ebenen das irgendwie Auswirkungen hat auf das Verhalten der Menschen im Stadtteil, ständig kontrolliert zu werden. Und dann, was ich vorhin auch schon meinte, dass wirklich, also vor allem in den Gruppeninterviews, alle Betroffenen sagen, sie werden immer andauernd, egal zu welcher Tageszeit, egal zu welcher Uhrzeit, egal was sie machen, sie werden immer kontrolliert. Also sie können es auch selber überhaupt nicht beeinflussen durch vermeintlich irgendwie richtiges Verhalten oder so. Das fand ich sehr, also ja, hat mich irgendwie betroffen gemacht auf jeden Fall. Was ich spannend fand, in den Gruppeninterviews, die ja vor allem eben die konkret Betroffenen geführt haben, dass sie sagen, dass es ihnen überhaupt nicht darum geht, die Polizei abzuschaffen, sondern dass die Polizei schon ganz gut ist, sie soll ihre Arbeit nur anders machen. Das war für mich spannend, weil ich beschäftige mich jetzt irgendwie auch schon länger mit so eher abolitionistischen Perspektiven und da wird schon immer wieder betont, es gibt kein Mittel, um die Polizei zu reformieren. Die muss sich, also es muss einfach ein grundlegend anderes Konzept her. Und dann irgendwie so von den wirklich konkret Betroffenen zu hören, nee, wir wollen die Polizei, die macht Sicherheit im Stadtteil, aber eben nicht so. Das war ja in den Einzelinterviews war das auch immer mal wieder Thema, so wie, die Polizei soll schon da sein, aber wir rufen die, also wir entscheiden, wann die kommen sollen und wir bestimmen sozusagen, wann die Polizei präsent ist. Das fand ich spannend. Was ich so im Nachhinein, was ich jetzt nicht so überraschend fand, aber was ich irgendwie immer wieder total wichtig finde zu erwähnen, ist ja auch unsere allererste Forderung, dass es vor allem um fehlende Arbeitserlaubnisse geht von Geflüchteten. Also die Leute, die vermeintlich hier Drogen verkaufen und vor allem von diesen Kontrollen betroffen sind, die machen das nicht, weil sie da Lust drauf haben und stehen hier nicht rum, weil sie irgendwie Spaß daran haben, sondern weil sie eben Geld verdienen müssen für ihren eigenen Lebensunterhalt und teilweise eben auch für den Lebensunterhalt der Familien in den Herkunftsländern, weil es eben keine Arbeitserlaubnisse gibt. Ich finde das irgendwie besonders, also dachte ich jetzt nochmal, es gibt ja jetzt gerade wieder so eine Diskussion um Arbeitspflicht für Geflüchtete für irgendwie 80 Cent die Stunde, also ich finde das eh schon ekelhaft, über eine Arbeitspflicht für Menschen zu sprechen und dann noch für Menschen, die seit Jahren fordern, Arbeitserlaubnisse zu bekommen. Das ist irgendwie so super absurd einfach, wenn man sich das vor Augen hält. Und das ist in allen Interviews sehr, sehr deutlich geworden. Was ich auch erschreckend fand, das habe ich vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, dass diese Trennung zwischen Schwarz und Weiß im Stadtteil stattfindet. Also was in den Interviews mehrmals betont wurde, dass wenn es einen Kontakt gibt zwischen schwarzen und weißen Personen und der von der Polizei beobachtet wird, dann folgt auf jeden Fall automatisch eine Kontrolle, weil vermutlich davon ausgegangen wird, dass irgendwie ein Drogenverkauf stattgefunden hat, aber was ja letztendlich in der Konsequenz dazu führt, dass diese Kontakte vermieden werden. Das finde ich auch einfach sehr erschreckend, was das für einen Stadtteil bedeutet.
Und von den Auswirkungen, was es für die Person oder für den Stadtteil macht, was waren dann noch so Punkte? Genau, ich glaube, es waren ja so verschiedene eben, dass es nicht nur emotionale Folgen hat, sondern eben auch sowas wie Isolierung oder also so mit sehr negativen Gefühlen, also von den Betroffenen damit zusammenhängt und auch vielleicht Nachbarinnen, die hier wohnen,
dass die dann vielleicht auch angegangen werden, wenn sie eben, selbst wenn sie stehen bleiben und eben oder filmen und zusehen, genau, was da so die Ergebnisse waren, also was dann eigentlich so die Folgen oder die Auswirkungen sind.
Genau, das hatte Mo ja gerade schon so ein bisschen, das war auch tatsächlich in den Nachbarschaftsinterviews, war das sehr deutlich, dass in den meisten Interviews thematisiert wurde, dass es wahrgenommen wird als ein Belagerungszustand, also sozusagen, und genau dieses von nicht eine generelle Ablehnung der Polizei, also es gab es auch in Interviews sozusagen, die gesagt haben, kann man alles auch ohne Polizei reden, aber es war schon eher so, ja, die Polizei ist ja gut, aber lasst uns doch bitte die Polizei rufen, wenn wir denken, hier ist gerade eine Situation, wo die Polizei kommen soll, und es eher wahrgenommen wird als, die sind hier im Stadtteil und belagern uns und wir können uns gar nicht dagegen wehren. Und wenn man sich dagegen wehrt, das heißt, wenn man solidarisch drauf guckt, kritisch nachfragt, warum machen sie das jetzt, die Wahrnehmung oder die Erfahrung von den meisten gewesen ist oder von allen eigentlich gewesen ist, dann ist man sofort im Fokus, kriegt man eine Anzeige, gefährdet man sich selber. Und das ist ja auch eine unserer Empfehlungen, zu sagen, so eine Zivilcourage, wo Leute sozusagen kritisch nachfragen und gucken, ob sie helfen können oder sowas, das so mit repressiven Reaktionen zu belegen, ist dann doch sehr fragwürdig.
Also ich habe, wie gesagt, ich bin ja selber auch Anwohnerin und auch ich habe diese Kontrollsituation mitbekommen und habe das eben begleitet und ich finde es so absurd. Also es ist ja jetzt nicht so, ich meine, ich bin keine Person, die dann dahin rennt und rumbrüllt und irgendwie super, ja, weiß nicht, gewaltvoll oder so interagiert, sondern das sind ja, also ich, in den Situationen bin ich ruhig geblieben und habe vor allem eben mit der betroffenen Person dann gesprochen und dann, also die Polizistin reagiert, ich habe es, glaube ich, noch kein einziges Mal gehabt, dass ich ruhig angesprochen wurde, sondern es sind halt sofort super aggressives Verhalten der Polizei, also direkt so, was willst du, geh weg, stör uns hier nicht, verpiss dich, also auch mit Gewaltausdrücken mir gegenüber, und das ist schon dann, also es ist auch eine bedrohliche Situation und das ist auch in den Interviews immer wieder gekommen, dass man schon auch immer wieder, also erstens findet eine Abstumpfung statt im Stadtteil, also es wird weniger, nach und nach immer weniger interveniert, wenn solche Kontrollen stattfinden, das haben mehrere Leute gesagt, aber es ist auch eine belastende Situation, also auch für Leute, die nicht konkret betroffen sind, ist es heftig, jeden Tag diese Kontrollen zu sehen und das mitzubekommen, also es eben sozusagen hat einfach super weitreichende Konsequenzen für den ganzen Stadtteil. Ja, und was du ja eben auch schon meintest, so dieses, eben auch die psychischen Folgen, ne, vor die Tür zu gehen und immer Angst zu haben, kontrolliert werden zu müssen. Es gibt einen, in einem Interview sagt eine Person auch, die guckt sich immer wieder um, wenn sie die Straße lang geht. Also dieses Gefühl, ich bin eigentlich nicht sicher hier in diesem Stadtteil, ich bin hier nicht erwünscht. Das, was ich mache, ist irgendwie, muss kontrolliert werden und beobachtet werden. Das ist ja ein Lebensgefühl, was man nicht haben will. Und es gab auch Äußerungen, dass überlegt wurde, den Stadtteil zu verlassen und wegzuziehen.
Und also, dass man da eigentlich auch nochmal sehr stark merkt, dass dieser öffentliche Raum dann eben, dass es dazu führt, dass bestimmte Personen eigentlich sich aus diesem Raum zurückziehen oder eventuell versuchen, sich extrem unauffällig zu verhalten oder sich anzupassen oder eben genau komplett aus diesem Raum, Sozialraum verschwinden oder also zum Beispiel indem sie umziehen oder eben sich in die private Wohnung zurückziehen. Und ich glaube, es wurde ja auch gesagt, dass selbst das nicht da eingegriffen wird, wenn zum Beispiel in die Fenster geschaut wird oder reingeleuchtet wird oder also dass sozusagen das komplette Aufhalten im öffentlichen Raum oder in öffentlichen Plätzen so sehr dann mit Unsicherheit und so behaftet ist.
Definitiv. Also und wir haben auch, es gab auch Stimmen, die gesagt haben, als schwarze Personen, die jetzt nicht hier leben, die sagen, nach St. Pauli gehe ich nicht. Das ist für mich tatsächlich ein gefährlicher Ort, weil ich nicht weiß, was mir da passiert. Oder ich gehe nicht alleine dahin. Ich habe eine weiße Begleitung. So, also die Aussagen gab es auch öfters.
Und es bleibt ja auch nicht bei den Kontrollen. In ganz vielen Fällen folgen dann ja auch in Gewahrsamnahmen. Und das, was die Betroffenen von den Polizeiwachen beschreiben, das ist absolut schrecklich. Also mit, es werden die eigenen Gegenstände abgenommen, Handy, Geld. Handys sind ja ganz oft auch Kontakt irgendwie Möglichkeiten zu Familie, vielleicht sogar die einzigen Kontaktmöglichkeiten. Aber eben auch nackt ausziehen, psychische und physische Gewalt auf der Wache, beschimpft werden. Also es ist ja sozusagen, es bleibt ja nicht, die Kontrollsituation an sich ist schon unangenehm genug, aber es bleibt dabei ja in den meisten Fällen auch nicht. Und wenn es ganz doof läuft, kann es eben auch zu Abschiebungen führen. So, das ist, also es ist sozusagen ja eine, nicht nur irgendwie ein unangenehmes Gefühl, sondern wirklich eine konkrete Gefahr für das Leben auch von Personen.
Und das heißt, dann hat man ja eigentlich auch so eine Anknüpfung an Diskussionen um Recht auf Stadt oder überhaupt Sozialraum, Sozialraum als etwas Relationales, wo eben soziale Praktiken stattfinden und dadurch erst so ein Raum konstruiert wird. Oder also wenn der Raum quasi, der Raum ist ja jetzt nicht, dass hier steht ein Gebäude und ich kann jetzt rein und rausgehen und kann diesen Platz, diesen öffentlichen Platz nutzen, sondern dass eben diese rassistischen Polizeikontrollen oder die ständige Polizeipräsenz dann auch den Sozialraum mit beeinflussen.
Ja. Ja. Und strukturieren, ja.
Ja, und auch, also sozusagen auch nicht nur die sozusagen, ich sage jetzt mal, das rassistische Definieren sozusagen von einem öffentlichen Raum dann, wer dann letztendlich sich noch hier aufhalten kann und wer nicht oder wer sich einfach hier aufhalten kann. Und das hat Mo vorher, glaube ich, auch kurz besprochen. Wir hatten ja auch ein Interview oder wo in uns in einem Interview berichtet wird, sozusagen, dass ein Mensch, der hier Flaschen sammelt, also sozusagen durchaus von Armut betroffen, dem hier ein Platzverweis gegeben wurde, der darum gebettelt hat, hier weiter Flaschen sammeln zu können, weil das St. Pauli halt mal sozusagen ein einträgliches Raum ist. Das heißt, hier geht es durchaus auch, oder man kann die These aufstellen, dass es hier durchaus auch darum geht, Armutsmerkmale oder sozusagen aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Und da sind wir auch natürlich wieder bei dem Punkt von Gentrifizierung, von wie verändert sich dieser Stadtteil, wer zieht hier hin, für wen soll der öffentliche Raum dann wie, in welcher Art und Weise gestaltet werden. So, insofern ist das durchaus eine sehr multithematische Problemlage, die wir hier haben.
Und zu dem Kontext mit den Gentrifizierung und so Mietenerhöhung, da hattet ihr ja auch diese Filmprojekte vor längerer Zeit gemacht, oder? Also wo es eigentlich auch darum ging, wer wird hier vertrieben aus dem, und das sind vielleicht dann auch bestimmte Personengruppen, die eben sich die Miete nicht mehr leisten können.
Genau.
So, und wie ist das?
Genau, da haben wir 2009 Empire St. Pauli gemacht, was eher so ein Kaleidoskop über das Stadtviertel war, wo es anfing, dieser Gentrifizierungsdiskurs, also davor so Hafenstraße und all die Sachen sind ja auch Kampf um das Viertel, wem gehört der Stadtteil, wem gehört die Stadt oder sowas. Damals hat man so eine Gentrifizierung genannt. Und dann später, den haben wir noch einen Dokumentarfilm bei St. Pauli gemacht, wo es halt hauptsächlich um diese Auseinandersetzung, die Esso-Häuser ging. Und das war und ist sozusagen schon noch auch ein Hauptteil meiner Arbeit mit dieser Thematik, nämlich wer wird hier eigentlich verdrängt? Ist das ein Naturgesetz in Anführungszeichen oder stehen da nicht konkrete politische Entscheidungen dahinter und stehen da konkrete Akteure dahinter? Steht da eine konkrete Ideologie dahinter? Wem überlasse ich den sogenannten Wohnungsmarkt, nämlich überlasse ich es dem freien Markt oder so. Also genau, das spielt da, glaube ich, auch alles mit rein in die Veränderung des Stadtteils und in die Auswirkungen, die man dann darauf hat.
Und so ein bisschen daran anknüpfend, wir haben, glaube ich, schon so ein bisschen angefangen, darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten dann soziale Arbeit hat, eigentlich so Race-Profiling entgegenzuwirken oder auch so antirassistischen Widerstand zu unterstützen. Also genau, ob es dann noch andere zum Beispiel Projekte gibt oder Ansätze, wie soziale Arbeit da einwirken kann.
Also ich finde es erstmal total wichtig, dass soziale Arbeit ja eben eine Handlungswissenschaft ist und deswegen geht es eben nicht nur darum, irgendwie was zu erforschen und zu beschreiben und zu erklären, sondern genau das, was wir ja auch irgendwie mit dem Projekt vorhatten, auch wirklich zu intervenieren und was damit zu machen. Eine unserer Forderungen ist ja zum Beispiel auch in gemeinwesenorientierter soziale Arbeit das Geld eben zu investieren. Da haben wir auf jeden Fall auch länger drüber diskutiert, weil es ja schon auch, Also es gibt zum Zusammenhang zwischen sozialer Arbeit und Polizei ja schon auch sehr kontroverse Debatten. Und es ist ja nicht unbedingt so, dass wenn dann stattdessen Sozialarbeitsstellen geschaffen wurden, dass die unbedingt so viel Sachen besser machen würden. Also es gibt eine Studie zum Beispiel, dass soziale Arbeit sozusagen nur die sanfte Kontrolle durchführt und die Polizei eben die harte Kontrolle. Also das, ja, trotzdem, ich bin Sozialarbeiterin mit Leib und Seele und mit Herzblut, ist sozusagen das Verständnis, was ich von sozialer Arbeit habe, da würde es dann eher darum gehen, zum Beispiel Räume zur Verfügung zu stellen, was die GWA ja auch im Stadtteil macht und das eben für die Betroffenen, für irgendwie Initiativen, die Räume brauchen und zwar auch eben nicht nur Räume im Sinne von einem Raum in einem Haus, sondern eben Platz zu schaffen, Diskurse sichtbar zu machen, Meinungen sichtbar zu machen, Betroffenen irgendwie Gehör zu verschaffen und eben dadurch ja auch ein Stück weit den Diskurs irgendwie zu verschieben und irgendwie nochmal Sachen anders zu deuten und sichtbar zu machen. Das würde ich total, also wäre sozusagen das Anliegen, was soziale Arbeit da irgendwie reinbringen könnte.
Naja, und im Prinzip auch das, was wir mit dieser Untersuchung machen. Jetzt kann man da ja drauf gucken und sagen, okay, da gibt's ein Problem an der Balduintreppe. Da stehen ganz viel schwarze Menschen rum und verkaufen Drogen. Direkt daneben ist eine Schule. Und es gibt genügend Stimmen hier im Stadtteil, die sagen, meine Kinder gehen zur Schule und unsicher und pipapo. Das will ich gar nicht kleinreden. Das ist ja auch eine Angst, die man durchaus auch ernst nehmen muss. Was wir aber als, und da wären wir tatsächlich bei so einer, welche Möglichkeit hat soziale Arbeit, was wir aber wichtig finden, auch erstmal eine Analyse zu betreiben, woher kommen die Sachen und was hängt eigentlich mit was zusammen. Und das hatte Mo jetzt auch aus den Gruppeninterviews nochmal deutlich gemacht. Es ist ja nicht nur das Thema Drogen, dass man schon genügend kontrovers diskutieren kann. Muss man die kriminalisieren? Gibt es nicht auch Legalisierung? Wie kann man eigentlich mit dieser sogenannten Drogenproblematik umgehen? Was ist eigentlich mit den Konsumenten sozusagen? Wir sind hier in einem Stadtteil Kiez, Entertainment District. Also da kommen ja auch laufend Leute hin, die das konsumieren, die hier dann feiern gehen und so. Aber das ist ein sehr kontroverses Thema und ich glaube, unsere Aufgabe als kritische soziale Arbeit ist zu sagen, okay, und woher kommt das? Was ist eigentlich mit der Migrationspolitik? Was ist mit Illegalisierung von Menschen? Was hat das mit der Gentrifizierung, also mit den Veränderungen des Stadtteils zu tun? Und dann eben auch diese Stimmen deutlich zu machen und zu sagen, das ist unisono in den Gruppeninterviews gewesen, die gesagt haben, hey, wir wollen da nicht stehen und Drogen verkaufen, gebt uns Arbeit und wir machen lieben gern was anderes. Bis hin zu viele das berichtet haben von, das ist mir echt peinlich, ich kann das gar nicht zu Hause bei meinen Familien erzählen, dass ich hier in der Drogenarbeit tätig bin oder Drogen verkaufe. Also es ist ein zwanghaftes Konstrukt und das mit in die, mit reinzunehmen. Und da sind wir dann schnell bei Diskussionen, was ist eigentlich Rassismus und warum haben wir so einen stereotypisierten Blick auf der schwarze Dealer, das ist das böse minelle Element in dem Stadtteil und so. Und ich finde, das ist die Aufgabe von der kritischen sozialen Arbeit, das mit in den Blick zu nehmen, da auch durchaus, ich sag's jetzt mal blöd, Bildungsarbeit zuzumachen, also wirklich Aufklärungsarbeit, Leute miteinander ins Gespräch zu bringen, und die jeweiligen Sichtweisen auch ernst zu nehmen und zu versuchen, daraus eine Diskussion oder einen Diskurs miteinander zu ermöglichen.
Und dann eigentlich auch so ein bisschen in Auseinandersetzung zu gehen, oder? Also ja, es ist ja klar. Nicht nur, weil man's, also dass man auch so ein bisschen eigentlich eine Konfliktbereitschaft
auf jeden bringt. Fall. Es gibt darin kein, jetzt haben wir die Win-Win-Situation und alle denken, geil, das ist die Lösung. Also natürlich gibt es Befindlichkeiten darin und natürlich gibt es Konflikte, die darin sind. Aber deswegen, wir als GWA St. Pauli haben auch eher einen konfliktorientierten Gemeinwesen-Arbeitsansatz, der eben sagt, nicht die Konflikte zukleistern, sondern eigentlich in den Konflikten liegt das Potenzial auch von Lösungen zu finden, und da auch offen in die Auseinandersetzung zu gehen, in eine konstruktive Auseinandersetzung.
Und dabei aber auf jeden Fall eben auch Machtverhältnisse mitzudenken. Genau. Also weil klar gibt es hier Gewerbetreibende, die sagen, das ist für mein Geschäft hier nicht gut, wenn hier irgendwie öffentlich wahrnehmbar Drogen gedealt werden oder wenn hier andauernd Polizei langläuft, das ist also sozusagen aus einem Eigeninteresse oder so herausgehandelt wird. Und da finde ich schon nochmal, soziale Arbeit eben auf der Seite der Leute steht, die irgendwie eben ganz unten stehen, super marginalisiert sind, die sonst nicht ernst genommen werden und die keine Macht haben und da eben ja Macht teilen, Macht abgeben und ja unterstützen und nicht, also schon natürlich irgendwie in der Aushandlung, aber immer auf der Seite der konkret Betroffenen. Das finde ich schon nochmal wichtig.
Ja, definitiv.
Und ich glaube, da geht es dann ja auch so ein bisschen, was auch in der Literatur, glaube ich, zum Beispiel zu so einer Studie aus der Schweiz benannt wurde, war sowas wie auch irgendwie, dass man so eine Art Handlungsmacht oder Empowerment versucht, gemeinsam umzusetzen, dass das ja vielleicht auch von der sozialen Arbeit eine Art Ziel sein kann.
Ja, ja, ist total gut, dass du das ansprichst, die Studie, weil das nämlich so, die haben wahnsinnig tolle Arbeit geleistet und die haben zum Beispiel so einen wirklich krassen Forschungsbericht rausgebracht und eben das alles aufgearbeitet und auch theoretisch sehr eng eingebettet. genau, und das ist, also das ist total spannend, weil das einfach sehr, also quasi eins zu eins übertragbar die gleichen Ergebnisse sind. Also es ist, was die Betroffenen sagen darüber, was das mit ihnen macht, wie sie sich dagegen wehren, was irgendwie ja Methoden sind, so, das ist super ähnlich. Und das genau zeigt irgendwie nochmal so, wir haben damit überhaupt nichts Neues jetzt uns irgendwie ausgedacht und nichts Neues herausgefunden letztendlich, sondern einfach nur nochmal bestätigt, so auch auf St. Pauli findet das genau so statt, wie das an anderen Orten schon lange irgendwie festgestellt wurde. Und also, ja, ich weiß nicht, ob wir da vorhin schon drauf eingegangen sind, die Polizei leugnet das ja nach wie vor. Und das ist einfach so, also das war eben auch ein Ziel der Studie. Es geht, also klar, die können 800 Mal sagen, Rassismus ist bei uns kein Problem, wenn die Betroffenen sagen, aber das ist das, was wir tagtäglich hier erleben, dann muss das ernst genommen werden. Also dann kann die Polizei sich nicht hinstellen und sagen, wir haben damit nichts zu tun. Es muss halt gehört werden.
Vielleicht nochmal als Einwurf, weil ich das jetzt nur so in den Raum geworfen habe, die Studie, glaube ich, dass quasi das lange Buch, was ja 2019 veröffentlicht wurde, unter anderem von Mohamed Wabail, glaube ich, das war ja auch eine komplette Forschungsgruppe, das heißt Racial Profiling, struktureller Rassismus und antirassistischer Widerstand und ist im Transkript Verlag erschienen. Genau, wenn da jemand vielleicht nochmal das nachsehen möchte. Ja. Und genau, ich fand das nämlich auch super interessant, eben, dass da so viele auch Ähnlichkeiten zu eurer Untersuchung eben sich feststellen lassen, obwohl es ja bestimmt Unterschiede gibt in der Schweiz und in Deutschland und zum Beispiel, glaube ich, auch andere Personen interviewt wurden, also auch, glaube ich, Sinti und Romja und Sexarbeiterinnen auch zum Beispiel befragt wurden und es aber schon Ähnlichkeiten so in Umgangsweisen gab, jetzt im Sinne von zum Beispiel, ich versuche mich extra gut anzuziehen oder ich versuche den Blick abzuwenden oder hinzugucken oder ich vermeide bestimmte Räume oder Szenen oder Orte. Genau. Und ich glaube, das wird ja bei euch eigentlich auch so ein bisschen angesprochen, solche Umgangsweisen oder Strategien oder auch Widerstände, dass man eben nachfragt, wieso werde ich jetzt kontrolliert oder dass man eben zum Beispiel Freunde mit dabei hat oder genau.
Und was die auch, ging ja vor allem von der Allianz gegen Racial Profiling eben in der Schweiz aus. Und was denen auch wichtig ist und was auch ja zu uns total passt, ist dieses Zusammendenken von Aktivismus und akademischer Wissensproduktion. Also, dass das eben nicht so getrennt sein muss, sondern dass es auch darum geht, irgendwie, ich stehe da mit einer Haltung dahinter und hab da eine Agenda drin mit dem, was ich da akademisch beforsche. Das ist auf jeden Fall auch eins. Sie haben auch, also es ist nicht nur das Buch, sondern es gibt auch eine richtig von der Rosa-Luxemburg-Stiftung rausgegeben, eine richtige Broschüre, wo einmal sozusagen ganz, ganz viele Auszüge auch aus den Interviews und so Personenbeschreibungen aus den Interviews. Das findet man, glaube ich, einfach, wenn man Allianz gegen Racial Profiling Schweiz und dann müsste das eigentlich auftauchen. Auch eine richtig tolle Broschüre.
Und mir kommt dabei gerade auch nochmal, weil also genau mit Mo und Tarek, die hatten wir auch mal eingeladen, damals nur als Online-Format, weil da auch Corona und so war, weil wir uns da auch ausgetauscht hatten und überlegt hatten, was kann man hier im Stadtteil eigentlich vielleicht auch eine Allianz gründen und so. Das war ein sehr produktives Treffen und wenn wir jetzt gerade darüber reden, fiel mir aber nochmal ein, sozusagen, was kann man als soziale Arbeit oder so auch nochmal machen, weil das, was wir jetzt bis jetzt einmal gemacht haben, aber eigentlich auch vielleicht in Kooperation mit Copwatch auch weiter nochmal machen, solche Workshops zu machen von, was kann ich eigentlich tun, wenn ich so eine Polizeikontrolle beobachte und ich weiß schon sozusagen, in der herrschenden Politik wird dann irgendwie ganz schnell oder auch bei der Polizei von, was macht ihr denn da? Und das ist sozusagen auch das Grundproblem von wenn man da steht und nachfragt, was Mo jetzt auch gerade sehr eindrücklich nochmal beschrieben hat, was ja ganz viele auch in den Interviews beschrieben hat, sofort sowas von weg hier, dass es sozusagen, wir sind die Polizei, also als hätten sie was zu verbergen, weil ich kann jetzt nochmal verstehen, wenn es einen Einsatz gibt mit höchst bewaffneten Leuten und so einen richtigen krassen Einsatz, dass ich mich da nicht hinstellen würde und sagen, Entschuldigung, was machen Sie denn da gerade? Dass Sie dann flaumig reagieren, kann ich total verstehen. Aber diese eine Situation, die ich gerade beschrieben habe vom Kolibri, wo ein Mensch ist, der auf dem Boden sitzt, nichts machen kann und ich da als Sozialarbeiter und als interessierter Nachbar sozusagen da nachfrage, vor welchem Hintergrund machen Sie das? Warum? Was hat er getan? Wieso kontrollieren Sie ihn und so? Und dann sofort angegangen werde, das ist halt etwas, wo ich denke, da bin ich sehr skeptisch sozusagen, warum ist das dann so? Und das sehe ich durchaus auch als Demokratiearbeit, als Förderung von Zivilcourage und so, wenn wir als GWA St. Pauli zum Beispiel solche Workshops machen, wo wir darüber aufklären, was sind unsere Rechte, was dürfen wir, was darf die Polizei, vor welchem Hintergrund, finden welche Kontrollen statt, das gehört für mich zur Aufklärungsarbeit und zur Bildungsarbeit dazu und zu Demokratiebildung dazu, so. Glaube ich aber, dass das sehr kritisch wahrgenommen wird, in zumindest manchen Kreisen.
Und das wurde zum Beispiel auch in den Interviews immer wieder gesagt. Also alle Personen, die Kontrollen erlebt haben, haben gesagt, es hilft, wenn sich Leute dazustellen und vor allem, wenn sich weiße Leute dazustellen und einfach nur beobachten, weil dann verhält sich die Polizei einfach anders, weil sie weiß, da guckt jemand zu. Und das ist, finde ich, nochmal gut auch als für Leute. Es geht ja nicht nur für Hamburg, sondern irgendwie überall, wenn jemand mitbekommt, dass jemand kontrolliert wird und das vielleicht auch eher gewaltvoll aussieht, dann hilft es immer zuzugucken und das zu begleiten.
Mhm. Und vielleicht, weil wir gerade quasi schon sind bei diesen Handlungsempfehlungen, genau was man dann konkret machen kann oder also zum Beispiel so wie man zum Beispiel auch Solidarität statt eigentlich eine Unterstützung der Polizei zu signalisieren, also sowas zum Beispiel, oder was Betroffene, wohin sie sich wenden können, was es für Projekte gibt, genau, was man machen kann.
Ich finde es da immer wichtig, auf jeden Fall auch zuerst die betroffene Person anzusprechen, ob das gerade, also ob die irgendwie Hilfe überhaupt haben will oder ob es vielleicht auch gerade gut ist, wenn man nicht daneben steht. Das gibt's ja auch. Also das sozusagen, ich glaube, es geht schnell, dass man dann so sich als vermeintlich irgendwie Retterin dahinstellt und sagt, ich helfe jetzt und beobachte das und passe jetzt hier auf, dass hier nichts passiert. Aber es geht ja immer noch um die Person, die da kontrolliert wird. Die muss entscheiden, ob das gerade passt oder nicht. Und weil es kann auch passieren, dass die, genau, es kann auch sein, dass das die Situation eskaliert in manchen Fällen. Aber genau, sonst kann man sich ja auch ein paar Meter weiter wegstellen oder so. Das finde ich aber erstmal wichtig. Und dann macht es immer Sinn, eben die betroffene Person anzusprechen und erstmal zu fragen, wie geht's? Wie heißt du? Was ist passiert? Brauchst du was? Kann ich irgendwas tun? Soll ich irgendwen anrufen? Also einfach mit der Person in Kontakt zu gehen, finde ich total wichtig.
Und es gibt ja auch so, also wenn man da im Netz sucht, es gibt auch Handlungsempfehlungen. Also gerade Popwatch hat auch einen Flyer rausgebracht. Was kann ich eigentlich tun bei so einer Polizeikontrolle? Da stehen ein paar Punkte drin. Es gibt zum Beispiel, das habe ich neulich auch erst gelernt, es gibt die Möglichkeit, dass die Person auch sich einen Beistand tatsächlich haben darf. Das heißt, du hast durchaus auch ein Recht, sozusagen, dass wenn du da daneben stehst und die Polizei das wünscht, dass du da stehen bleiben darfst, die Polizei dich nicht wegschicken darf und dass es sogar so weit ist, wenn die Person kein Deutsch spricht, du als Beistand quasi für die Person sprechen kannst. Also das ist natürlich auch eine ganz schöne Verantwortung, die man, dessen muss man sich immer bewusst sein. Also da lohnt es sich sicherlich mal, sich so ein bisschen kundzutun, ohne jetzt, ich will da jetzt auch gar nicht so die Hemmschwelle hochsetzen, weil ich glaube, es ist auf jeden Fall immer gut, stehen zu bleiben und erstmal nachzufragen und immer den Fokus auf die Person zu haben, was die gerade braucht. Genau. Und da auf jeden Fall nicht wegzugucken, nicht weit. Und wenn man gerade keine Zeit hat, vielleicht auch sozusagen irgendwie zu gucken, kann man das nochmal irgendjemand gerade schicken oder sagen, kannst du gerade oder sowas. Also ich glaube, alles, was man da tut, ist auf jeden Fall gut.
Und für betroffene Personen, wenn jetzt irgendwas passiert, was gibt es da irgendwie Unterstützungsangebote, an die man sich wenden kann oder wo man, also vielleicht, wenn das passiert oder nachdem sowas passiert ist oder genau, irgendwelche vielleicht auch Angebote von der sozialen Arbeit, die man ansprechen kann?
Von der sozialen Arbeit seid ihr bestimmt ansprechbar.
Genau, wir sind ansprechbar, wobei wir jetzt nicht sozusagen die Fachexpertise haben. Aber natürlich sind wir ansprechbar, aber es gibt ja auch so Stellen wie zum Beispiel Empower oder Memo, glaube ich, heißen die, ne? Also sozusagen, die versuchen sozusagen zu dokumentieren von rassistischen Polizeiübergriffen, wo man sich hingeht. Es gibt die Antidiskriminierungsberatungsstelle bei Basis und Boga, Mira. Also es gibt einige sozusagen Stellen, wo man sich als betroffene Person dann auch hinwenden kann.
In jedem Fall auch Copwatch. Und Copwatch genau. Gibt es ja auch nicht nur in Hamburg, ab in Frankfurt, in Berlin. Genau, also.
Und was ich nochmal, genau, das hatte ich jetzt gerade vergessen, aber wir hatten ja so einen Workshop, was tun bei einer Polizeikontrolle mit Menschen von Copwatch Leipzig. Das wollten wir jetzt auch nochmal auf unsere Seite stellen. Die haben ein ganz praktisches kleines Gimmick, nämlich so eine kleine Visitenkarte, die du im Geldbeutel haben kannst, wo du deine Namen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse draufschreiben kannst und dann steht da in mehreren Sprachen, ich war Zeuge deiner Polizeikontrolle, falls du im Nachhinein Kontakt mit mir aufnehmen willst, Unterstützung brauchst. So. Und das ist so ein Zettel, den kann man zum Beispiel in der Tasche haben und wenn man sowas beobachtet. Und wenn es nur das ist, dass man, wenn die Polizeikontrolle vorbei ist und die Person jetzt nicht mitgenommen wurde, dann geht es nicht mehr, aber hier einfach den Zettel in die Hand zu drücken, sagen, ich war da, ich habe es gesehen, spreche mich an. Und bei solchen Sachen ist es auf jeden Fall gut und notwendig, je nachdem wie eskalativ die Situation war, im Nachhinein für sich selber kurz so ein Gedächtnisprotokoll aufzuschreiben, weil wenn sich die Person dann vielleicht nach 3 Wochen meldet, dann ist es ja oft, dass man die Sachen dann vielleicht doch nicht mehr ganz so genau weiß. Also das macht auf jeden Fall Sinn, sich das kurz ein bisschen zu protokollieren.
Ja, und was ja auf jeden Fall auch was, ich glaube ich am Anfang, also es sind ja rechtswidrige Kontrollen, also rassistisch zu kontrollieren ist nicht in Ordnung, das verstößt gegen das Diskriminierungsgebot, das verstößt gegen Gleichheit, also es ist sozusagen auch immer eine Idee, dagegen zu klagen. Es ist in Deutschland noch nicht so erfolgreich gewesen bis jetzt, in der Schweiz hat eben gerade der Mohamed Babaile hat gerade Erfolg gehabt gegen die Schweiz und es wurde sozusagen festgestellt, dass es eben gegen, also dass es diskriminierende Kontrollen waren. Aber da gibt es auf jeden Fall, Copwatch hat auch Kontakt zu Anwältin.
Mhm, genau.
Ja.
Mhm. Jetzt sind wir schon ziemlich lange am Ende. Aber das ist ja auch gut. Es ist ja auch gut, wenn man nicht so nach 5 Minuten fertig ist. vielleicht noch als Frage, genau, ihr hattet schon so ein bisschen erzählt, wie geht's weiter? Ihr macht gerade diese Plakatkampagne. Also was sind so die nächsten Schritte? Vielleicht auch mit dem wie ihr mit den Ergebnissen weitermachen wollt, was da noch so ansteht.
Also der Plan ist auf jeden Fall nochmal, das wirklich ordentlich auszuwerten, ganz in Ruhe. Und dann hatten wir auf jeden Fall die Idee, eine Broschüre zu erstellen. Also nochmal nicht so einen richtig klassischen Forschungsbericht, aber schon nochmal geordneter irgendwie einen Bericht zu schreiben darüber. Das war so der Plan. Und dann, ja, was Steffen irgendwie jetzt auch schon mehrmals gesagt hat, irgendwie in einem eher stadtteilpolitischen Kontext damit weiterzuarbeiten. Auf jeden Fall.
Ja, und eventuell auch, das muss man jetzt natürlich gucken. Ich meine, nach der Pressekonferenz gab es ja auch schon von der einen oder anderen Institution oder Personen die Nachfrage, sie würden uns gerne mit uns treffen und so. Also auf der Ebene weiter auch sozusagen die Gespräche suchen und dafür brauchen wir natürlich auch so ein bisschen die Öffentlichkeit. So, das war ja auch die Idee von der Pressekonferenz, auch wenn wir jetzt noch nicht die Broschüre fertig haben, aber einfach mit diesen ersten Ergebnissen rauszugehen und sichtbar zu werden und zu sagen, hallo, das machen wir gerade. Und da die Hoffnung auch, dass es sich sozusagen eventuell zu weiteren Kooperationen oder zu anderen Arten von Vernetzungen kommt, wo man das auch nochmal vorträgt. Wir werden ja auch in der HW nochmal da in dem Mastersalon sozusagen das vortragen. Und das ist so ein bisschen unser weiteres
Ja, wir haben noch unterschiedliche Vorgehen. Anfragen für Artikel auch in Fachzeitschriften.
Genau.
Ja, aber das ist ja ganz toll, wenn das auch irgendwie noch so weitergeht und daraus sowas entstehen kann und auch eben Rückmeldung kam,
ja.
dass dadurch auch so Vernetzung und Kooperationen entstehen können.
Ja. Ja, und wir haben es auch bis jetzt gut geschafft, uns davon nicht so stressen zu lassen, sondern immer so, wir machen unser Tempo, genau wie immer, und antworten auf Anfragen und alles dann, wenn wir dafür Zeit haben. Das ist ganz gut. Das ist natürlich auch der Vorteil davon, dass es dann eben nicht so ein klassisches Forschungsvorhaben ist. Ja. Dass wir das irgendwie bestimmen können, wen wir überhaupt antworten, wo wir uns einbringen wollen und wo nicht. Das ist auch gut, ja.
Also auch so ein bisschen selbstbestimmter dadurch in einigen Bereichen, vielleicht in einigen Bereichen schwierig wegen den Zeitressourcen, aber so ein bisschen eigentlich auch mehr Handlungsfreiheit, was dann sozusagen auch mit den Ergebnissen passiert.
Ja. Definitiv, und es ist ja auch, also leider muss man ja sagen, aber unsere Einschätzung ist, dass dieses Problem ja nicht in 3 Monaten nicht mehr da sein wird, sondern sich eventuell noch weiter verschärfen wird. Und daran angedockt, ich meine, das hatte ich ganz am Anfang auch so ein bisschen gesagt, das kann man jetzt also direkt auf die Betroffenen und so einem institutionellen Rassismus, aber unsere Wahrnehmung als soziale Einrichtung ja auch eine ist, dass zunehmend mehr sozusagen soziale Problemlagen eigentlich repressiv und mit Repressivorganen sozusagen behandelt werden, indem man es einfach wegdefiniert, verdrängt, kriminalisiert. Und da braucht es, glaube ich, eine Antwort aus der sozialen Arbeit oder nochmal eine starke Stimme aus der sozialen Arbeit, wo wir auch gerade am Überlegen sind, macht man dazu eigentlich nochmal einen Fachtag oder wie schafft man auch so eine Fachöffentlichkeit, weil die Wahrnehmung auch ein bisschen eine ist, dass die Polizei sich gerne hinstellt als, wir machen hier eigentlich soziale Arbeit, weil wenn wir hier präventiv durch die Straßen gehen und so, dann ist das gut für den Stadtteil. Oder ist ja auch diese Forschung, da haben wir noch gar nicht groß drüber geredet, aber von der sogenannten FOSPOL, also Forschungsstelle Strategische Polizeiforschung gibt, die ja auch zur gleichen Thematik eine Untersuchung gemacht haben, danach so ein Modellprojekt, wo sie an einem runden Tisch und PolizistInnen mit NachbarInnen und gemeinsam Verständnis und so, wo wir explizit abgesagt haben als GBA, wo man uns ganz dringend dabei haben wollte, weil wir genau sagen, das ist von der Polizei organisiert, die Polizei ist ein Akteur da drin, und macht hier nicht die soziale Arbeit oder mediiert hier nicht den Stadtteil.
Und eben nicht ein Konflikt im Stadtteil, der zwischen irgendwie 2 gleichgestellten Parteien stattfindet. Genau. Das war, deswegen habe ich
und
das
wo, und wo die Polizei dann sozusagen sagt, komm, lass uns doch mal zusammensetzen und wir reden doch alle miteinander. So. Ja. Genau. Also insofern, da gibt's ganz viele Ideen, die im Raum stehen, die jetzt sozusagen, ich sage mal, wie angedockt an diese Untersuchungen noch mit sind. Da muss man gucken, wie so oft ist es, dass man ganz viele Ideen hat und dann muss man gucken, was man davon umgesetzt bekommt. Aber die Arbeit wird uns nicht ausgehen, auch in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich
nicht. Vielleicht noch als abschließende Frage, gibt es was, das ihr den Menschen, die die Sendung hören, noch mitgeben möchtet?
Also ich würde gerne mitgeben, weil mir das wirklich gerade ein Herzensanliegen ist. Also wir versuchen auf unserer Seite gbastpauli.de, weil wie gesagt, wir haben uns jetzt als GBA schon eine ganze Zeit lang damit beschäftigt und das schwirrte immer da ein bisschen rum, da ein bisschen rum. Da versuche ich gerade mit einer Kollegin zusammen das alles mal zu versammeln auf einer Website, also unsere Plakatkampagne, die Untersuchung mit der HW, aber auch andere Sachen, jetzt diese 16 Millionen Euro Stadtteilfrage und da auch so eine Link- und Materialsammlung aufzubauen, so dass man wirklich an einem Ort mal die Sachen zusammen hat und sich da durchklicken kann und hoffentlich vieles. Genau, und das bauen wir gerade auf. Das ist schon online, aber ist noch auch im Aufbau befindlich. Da kann man gerne reinschnuppern und gerne auch, wenn da Leute drin rumwühlen und sagen, aber das fehlt noch oder das ist doch eigentlich fehlerhaft da drin oder so, sind wir immer sehr dankbar und offen für Rückmeldungen dazu.
Ich glaube, ich habe ein bisschen größer. Ich dachte, ich weiß gar nicht, wie ich das so runterbrechen soll, aber wir haben im Vorhinein auf jeden Fall auch darüber geredet, dass es ja wahnsinnig viele betroffenen Initiativen gibt, die sich sowohl irgendwie mit rassistischer Polizeigewalt beschäftigen, aber auch mit dem Rassismus insgesamt. Und ich glaube, mein Appell ist so ein bisschen, da wirklich hinzugucken und zuzuhören und den Betroffenen zuzuhören und irgendwie ja zu verstehen, dass das eben nicht irgendwelche Leute sind, die nichts damit zu tun haben, sondern das sind irgendwie unsere direkten Nachbarinnen, die da betroffen sind und die wirklich ja eben unter gewaltvollen Verhältnissen hier leben. Das finde ich irgendwie total ja wichtig.
Ja.
Genau, und du hast jetzt ja schon die GBA-Seite genannt. Gibt es sonst noch irgendwie was, wo du sagst, da kann man irgendwie gut nachsehen, wenn man überhaupt sich zu dem Thema informieren möchte? Also wir hatten ja schon über auch die Allianz gegen Racial Profiling aus der Schweiz gesprochen. Ich glaube, die haben ja auch eine Webseite, wo man eben ganz viele Materialien finden kann. Ich weiß nicht, ob es noch was anderes gibt, was ihr empfehlen könntet.
Es gibt eigentlich in fast jeder Stadt irgendwie eine Initiative, die sich mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube, da muss man quasi nur so ein bisschen suchen. Ja, es gibt sozusagen ja super viele Initiativen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Was passiert eigentlich, wenn Rassismus irgendwie Überhand nimmt? Ich glaube, da kann man eigentlich, ja, vielleicht willst du noch konkrete Initiativen.
Genau, ich meine, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist, glaube ich, also sprechen wir jetzt auch für die Forschungsgruppe, die, ich muss jetzt kurz überlegen, ja, genau, eigentlich auch weiß-deutsch ist.
Größtenteils.
Aber sozusagen da nochmal wirklich der große Appell, ich weiß nicht, ob es eine zentrale Seite dafür gibt, aber wirklich auch nochmal auf die Seite von Betroffenen, ob das jetzt die Anschläge in Hanau, also 19. Februar Hanau, da gibt es eine Gedenkinitiative zu, ob das die Gedenkinitiative zu Achidi John, also dem Brechmittelopfer hier in Hamburg ist, Laia Condé in Bremen, auch ein Brechmittelopfer, Mohammed, der in Dortmund von Polizisten erschossen wurde, die heißt, glaube ich, Hashtag Justice for Mohammed. Also da gibt es eine ganze Reihe an, wenn man sich da ein bisschen auf die Suche macht, an Initiativen, wo Betroffene und Solidaritätskreis gemeinsam mitarbeiten und wo man, glaube ich, auch fündig werden kann, auch wirklich auf den Webseiten nochmal zu weiteren Inhalten und thematisch aufgearbeitet und so. Das finden wir schon wichtig. Ganz oft
auch eine konkreten Handlungsempfehlungen.
Genau.
Ne? Ja, also schon auch sowas eben, wie was mache ich im Fall von der Kontrolle oder wie kann ich mich eigentlich engagieren, was kann ich eigentlich tun, wie kann ich Betroffene unterstützen.
Ja.
Das ist oft ja, also weil das ist ja oft das Problem, dass sich keine Leute finden, die irgendwie sich aktivistisch betätigen.
Ja.
Und andererseits ist es natürlich, es gibt diese ganzen Initiativen und das ist Gold wert.
Ja.
Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir das Gespräch führen konnten. Also ich fand es total positiv. Also ich fand, es war irgendwie tolle Anregung und ich hoffe eben, das ist ein sehr wichtiges Thema, dass eben das ich hoffe, dass es auch vielleicht was bringt, wenn es jetzt nochmal ins Radio kommt und dass daran weitergearbeitet wird, dass es eben sichtbar bleibt und auch immer wieder in den Diskurs geholt wird.
Ja. Danke, dass wir darüber sprechen konnten.
Genau, vielen Dank euch, dass ihr das thematisiert, uns eingeladen habt.
Ja. Und solche Fragen helfen einem ja auch irgendwie nochmal total, den eigenen Forschungsprozess zu reflektieren und so zu denken, ach ja, stimmt, da haben wir irgendwie noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja. Ja. Also bringt uns auch als Gruppe irgendwie immer weiter.
Auf jeden Fall.
Ja.
Das war das Interview mit Steffen Jörg und Moana Kamann über die kollaborative Stadtteilforschung auf St. Pauli. Abschließend hören wir noch die Forderung der Forschungsgruppe, die Sabine Stövesand auf der Pressekonferenz vorgetragen hat. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Sendung könnt ihr auch unter freie-radios.net nachhören.
Abrunden möchten wir das mit Empfehlungen. Wir hoffen darauf, Politik kann schlauer werden. Das passiert nicht einfach so. Unsere Forderung ist Abschaffung der Taskforce Drogen und stattdessen Investitionen in die soziale Arbeit vorzunehmen. Das ist nicht unmöglich. Hamburgs Partnerstadt Chicago hat einen Bürgermeister, der mit genau diesem Programm gewählt worden ist, in einer Stadt, die weitaus mehr Kriminalität hat als Hamburg. Eine Arbeitserlaubnis zu erteilen für Geflüchtete, die hier leben und Möglichkeiten, niedrigschwellig sie in Aus- und Weiterbildung zu bringen und mit dieser Bürokratie in diesem Punkt auch Schluss zu machen, das empfiehlt auch der Präsident der Handwerkskammer. Eine unabhängige Ombudsstelle einzurichten für Beschwerden gegen die Polizei ist schon lange. Warum schafft Hamburg das nicht? Ist es eine Demokratie oder was? Also das wird von vielen Seiten schon lange gefordert, wäre dran. Psychosoziale Unterstützung bereitzustellen. Hier braucht es Mittel. Das haben Sie in den Interviews gesehen. Anwohnerinnen und viele Menschen sind hochbelastet. Und das passt zu dem, was Martin Karolczak gerade gesagt hat. Die Zivilcourage, die Mitmenschlichkeit der anderen unterstützen und begrüßen, statt zu bestrafen. Auch mir ist das schon passiert. Man wird massiv angegangen, wenn man nur stehen bleibt und fragt, was machen Sie jetzt da gerade? Das ist doch zu begrüßen, gerade in diesem Land hier. Studie zu Rassismus in der Polizei durchführen. Sie haben das in der Presse mitbekommen in den letzten Jahren. Da gibt es eine ungeheure Sperrigkeit Und wir empfehlen das, und zumal ja auch in der letzten Zeit durch die Presse ging, bei der turnusmäßigen Überprüfung der Menschenrechtslage in Deutschland im Rahmen des UN-Menschenrechtsrats ergab es sich, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in der Bearbeitung zurückliegt. Also Deutschland wurde kritisiert. Hier ist nicht alles prima, gar nicht. Und es besteht Hoffnung und Möglichkeit. Und hier geben wir nochmal das Wort an die von uns interviewten Menschen. We have to come out and talk with the people. Even we, the dealers on the street, come out and talk to people. We have to talk to the media. We have to talk to the journalists. We have to tell our problem. Together we can fight this. Das ist ein Appell an einen engagierten Journalismus, an eine engagierte Wissenschaft, an engagierten Menschen hier im Raum, weil Dinge entwickeln sich nicht einfach so und man kann sie verändern. Und wir hoffen, dass wir hier Impulse setzen konnten. Soweit.